Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mal nach Zahlen im Radio. Wenn es so weit kommt, wisst ihr, dass der letzte Donnerstag im Monat am Start ist und dass euch das Chaosradio erwartet. Das Chaosradio, wo jeden letzten Donnerstag im Monat der Chaos Computer Club das Studio entert und übernimmt und nach einem Thema seiner Wahl euch, ich will nicht sagen belehrt, aber mal zum Besten gibt, was man darüber so wissen kann, was ihr möglicherweise noch nicht wusstet. Heute zu Gast sind Nibbler und Pluto. Hallo und guten Abend.
Einen wunderschönen.
Einen schönen Abend.
Und es soll heute um Dinge gehen, die ihr alle schon mal in der Hand hattet, aber in Zukunft möglicherweise nicht mehr in der Hand haben werdet, nämlich um Geld. Es ist ja also bis jetzt immer so gewesen. Man hatte diese Scheine und Münzen in der Tasche. Das hört langsam auf. Es gibt diese komischen Plastikkarten. Und in Zukunft wird das möglicherweise noch ganz, 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 ganz anders, dass man nämlich das ganz voll elektronisch macht. Die Zukunftsvisionen, die man so sieht, da werden irgendwie Kreditstäbe ausgetauscht in dunklen Gassen oder Geräte werden aneinander gehalten und irgendwie wird da auf seltsame Art und Weise Geld hin und her transferiert. Was da genau geht, wollen wir heute besprechen. Und natürlich auch, was für schöne neue Möglichkeiten im Bereich der, wie sagt ihr mir so formschön, Sicherheitsschwankungen es dort geben kann.
Und da sind wir ja schon beim ersten Bruch zwischen der futuristischen Welt, die man aus Science Fictions kennt, wo halt das Geld sozusagen elektronisch den Besitzer wechselt. Und sowas haben wir halt nicht. Also bei der ganzen schicken neuen Online-Bezahlwelt geht es ja tatsächlich immer noch um denselben alten Prozess. Wir hatten ja vor ein paar Monaten eine Bitcoin-Sendung.
Halt, Entschuldigung. Ich muss an dieser Stelle schon unterbrechen, dass ich möglicherweise im Laufe der Sendung noch häufiger tun werde, wenn ihr zu unverständlich redet. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die Bitcoin-Sendung aus dem Juli letzten Jahres, ja, da war der Club wirklich mit prophetischen Fähigkeiten gesegnet. Das Fazit dieser Sendung war nämlich ja Bitcoin, ein Bezahlsystem im Internet, das wir heute auch noch mal ganz kurz erklären werden, wird nicht überleben. Es wird so eine Art spannendes Experiment gewesen sein, aber schon bald wird keiner mehr drüber reden. Kann man das jetzt schon sagen? Gibt es das noch? Hat man das noch gesehen?
Ja, gibt es auf jeden Fall noch. Ich meine, das ist ja so darauf ausgelegt, dass es nicht, also dass es an sich funktioniert, aber ist halt immer die Frage, wozu man es verwenden kann, ob es noch irgendjemand akzeptiert. Und da ist jetzt so, ja, schon so ein bisschen die Luft raus. Also der Tausch von digitalem Geld, Peer-to-Peer, also ich gebe dir digitales Geld, du gibst mir digitales Geld, so, das funktioniert zwar noch, aber die Akzeptanz ist halt nicht da, so, das hat es nie über das Stadium hinaus geschafft.
Wenn ich das richtig verstehe, geht es also heute, also wird es heute im Verlauf der Sendung also auch nicht darum gehen, dass wir tatsächlich Geld, also Münzen oder Scheine, wie wir sie kennen, in eine wie auch immer geartete digitale Form überführen und dann in Zukunft ja also Geld im Virtuellen haben, sondern es geht einfach nur darum, verschiedene Systeme zu erfinden oder zu begutachten, die Geld, das auf imaginären Konten oder auch nicht in den imaginären Konten liegt, hin und her zu bewegen. Verstehe ich das richtig oder?
Ja, leider. Also ist es wir leben halt nicht in dem Science Fiction, wo das tatsächlich funktioniert und der Bitcoin-Versuch hat uns gezeigt, ja, Interesse ist auf jeden Fall da, sowas zu tun, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, das steckt im Detail, ist halt ja alles nicht so einfach.
Okay, und selbst wenn es einfach wäre, ist es auch nicht unbedingt das Erwünschte. Also in den letzten 20 Jahren gab es regelmäßig Versuche, Zahlungssysteme fürs Internet zu entwickeln, die irgendwie eine Art von Bargeld simulieren. Das heißt, wenn ich Bargeld habe, dann habe ich was in der Tasche und mit dem, was ich in der Tasche habe, kann ich was zahlen. Das gebe ich dir, das gebe ich dem, das gebe ich dem Händler, das gebe ich aber auch einem Freund, das kann ich irgendjemandem geben, das kann ich meiner Oma geben. Und diese Art von Bargeldsimulation im Internet war zum Beispiel eCash damals, gab es hier vor 14 Jahren mal eine Sendung, war ich übrigens auch dabei. Und ist lang her. Und diese Art von Zahlungssystemen haben für die Staaten diverse Probleme. Das eine ist, dass man damit eine neue Geldmenge aufmacht, die teilweise nicht kontrollierbar ist. Es findet eine Bezahlvorgänge statt, die von den Banken nicht überwacht werden können. Da wird dann keine Werbung für eingesetzt. Man kann irgendwie nicht hinterher die Werbung einblenden. Gestern haben sie einen Lolli gekauft, heute wollen sie bestimmt auch wieder einen Lolli kaufen. Da vorne ist der nächste Lolli-Stand. Das heißt, das ist so Geld, das an vielen
warte mal,
vorbeigeht.
Wir müssen an dieser Stelle sozusagen unterscheiden. Was du jetzt sagst, ist sozusagen, das möchten die Leute nicht, die derzeit am Geldfluss verdienen. Ich könnte mir vorstellen, dass aus dem Hackerumfeld eher sowas schon erstrebenswert ist. Also zumindest das Ideal, oder sehe ich das falsch?
Ich denke mal nicht nur für das Hackerumfeld. Ich denke mal, das ist für jeden interessant, der heute auch mit Bargeld umgeht. Also wir haben in Deutschland immer noch eine relativ hohe Bargeldquote, relativ wenig Karteneinsätze. Das heißt, dieses Land ist tatsächlich noch relativ weit vorne, wenn man es mal so aus der Sicht der Privatsphäre betrachtet. Das heißt, wir zahlen noch mit anonymen Geldsystemen, die schlecht nachzuverfolgen sind. Man kennt das aus dem Krimi, irgendwie die nummerierten Hunderter und so. Mhm. Aber wenn man nicht gerade den Koffer mit nummerierten Hunderter hat, dann kann man nicht sagen, wer gestern diesen Schein hatte.
Und das ist eigentlich ein Vorteil. Also das hat man in vielen anderen Ländern ganz anders. Also in den USA, das überrascht mich immer wieder, wenn Freunde da erzählen, da werden Kleinstbeträge und alles mit der Kreditkarte gezahlt, weil es ihnen ja bequem ist und sich die Gesellschaft auch schon quasi daran gewöhnt hat, dass man ja, dieses Bargeld, diese dreckigen Scheine nicht mehr Hände wechseln lässt, sondern sein Stück Plastik in den Schlitz schiebt und dann ist gut. So.
Jetzt nochmal
kurz. Also wird man komisch angeguckt, wenn man irgendwie mit großen Scheinen, so 100er und drüber Zeit, so.
Ja, aber liegt das nicht eher daran, dass diese Scheine so leicht gefälscht werden können oder sagen, oder häufiger Ziel von Fälschungen sind?
Das ist eben die Frage, ja, was aus welchen Gründen das hierzulande noch so gut funktioniert mit dem anonymen Bezahlen mit ja, richtigem, echtem Bargeld. Oder ja, ob einfach in den USA die Alternative in Form der Kreditkarte schon von daher Akzeptanz hat, weil es eben tatsächlich ein Kredit ist und eine andere Gesellschaft. Also wo okay. man quasi immer aus dem Dispo ist es da ja nicht, sondern aus dem Kreditkartenverfügungsrahmen lebt.
Nochmal okay. ein Kredit mehr und so nach der Häuserblase ja. hatten wir in den letzten ein, zwei Jahren dann ja auch die große Kreditblase, wo die Leute einfach auf Kredit gelebt haben, von der Kreditkarte alles bezahlt haben, weil sie es einfach 3 Monate später erst zahlen müssen, teilweise je nach Paymentplan.
Jetzt haben wir also sagen die Grenzen schon in zwei Richtungen abgesteckt. Ich will einerseits sagen, also so digitales Geld ist eine geile Idee, gibt es aber auf absehbare Zeit erstmal nicht, weil zu kompliziert. Und auf der anderen Seite so Bargeld, naja, vom Aussterben bedroht, kann man sagen, ob wir wollen oder nicht, aber wird es nicht mehr geben. Das heißt, wir leben jetzt in diesem Zwischenraum, da gibt es Lösungen. Was wir alle kennen, ist irgendwie Online-Banking. Da gab es ja auch schon den ein oder anderen Seitenhieb. Da werden halt sozusagen übers Netz Dinge verteilt. Was wir auch alle kennen, was ihr gerade schon angesprochen habt, sind Kreditkarten. Also beziehungsweise beliebige Karten mit Magnetstreifen oder Chips, wo Transfers ausgelöst werden können. Und was man...
Generell Zahlsysteme, wo du ein Authentifikationsding hast, das ist die Karte, die wird ausgegeben von einer Entität und die sagt, irgendwie Leute, die mit dieser Karte irgendwie zahlen können...
Die sind Kredit. Die haben Kredit, die sind für den Betrag gut.
Und wir buchen dir das Geld, was du von diesem Menschen bekommst, der dir diese Karte drückt, in seinem Auftrag um.
Ich wollte gerade erst nochmal umreißen, wo wir gerade sind. Okay, also Kreditkarte, Online-Banking und dann dieses, also der Begriff ist immer NFC, also Dinge sind in unseren Geräten drin, die möglicherweise nochmal Datentransfer auf eine andere Art und Weise machen. Also man kennt das vom Handy, da irgendwie war jetzt auch gerade ein Artikel in der Welt, glaube ich, so, dass also das Handy dann irgendwie auch so, Digital Wallet ist das Schlagwort, wurde auch im Vorgespräch schon belehrt, da ist kein Bargeld drin, auch kein digitales, auch nur Transferleistung. Aber das soll halt kommen, dass wir irgendwie unsere Smartphones dazu benutzen zum Bezahlen.
Das sehen wir ja schon, also die Technologie, die du angesprochen hast, NFC, muss man vielleicht mal erklären, bevor wir hier mit so Dingen um uns werfen.
Entschuldigung, das ist normalerweise meine Aufgabe, Herr Nibbler, aber ja bitte, erklär doch bitte mal NFC.
Ja, was da im Prinzip passiert, ist, dass die Telefone eine zusätzliche Funkschnittstelle bekommen, mit der sie Daten austauschen können. Wo das bereits schon im Feldtest eingesetzt wird, ist hier in Berlin. Da habt ihr vielleicht an den Bahnsteigen diese Touchpoints schon gesehen mit dem roten Punkt. Das sind im Prinzip nichts anderes als Tokens, als Labels. Also das ist ein Ding, wo eine ID drin gespeichert ist. Wenn man das Telefon dagegen hält, dann kann das Telefon diese ID lesen, weiß also, ich bin jetzt hier in Potsdam-Babelsberg und das nächste Mal, wenn man es irgendwo wieder dagegen hält, ich bin in Berlin Hauptbahnhof, dann weiß also das Telefon bzw. der Online-Dienst dahinter, der Nutzer war also in Babelsberg, ist da eingestiegen und ist am Hauptbahnhof wieder ausgestiegen. Und ja, über die Weitergabe dieses Informationsstücks, das man da mit dem Telefon aufsammelt, weiß der Nahverkehrsbetreiber, welche Strecke man gefahren ist.
Das ist der erste Punkt, wo ich gerne mal sagen würde, falls ihr so ein Ding tatsächlich ausprobiert habt, weil die sind tatsächlich im großen Test schon eingesetzt worden, dann gerne das hier.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Das klingt auch, insbesondere wenn ihr heute Fragen haben solltet, falls euch doch irgendwie was zu schnell geht oder ihr noch etwas in eine andere Richtung ausbreiten wolltet. Gerne anrufen 0331 70 97 110 und eure Frage loswerden. So, Nibbler, jetzt hast du gerade erklärt, dass dieses Ding mit also man hält das Gerät daran und dann erfährt der Betreiber, wo ich bin. Das heißt, der Abrechnungsvorgang findet da nicht sozusagen an dem Gerät statt, sondern da wird nur die Information übermittelt, wo ich gerade bin und der Betreiber rechnet dann aus die Wegstrecke und bucht dann von irgendeinem Konto von mir ab.
Genau, das ist also ganz weit entfernt von irgendwelchen Bezahlvorgängen, sondern einfach wirklich nur mal diese Technologie auszuprobieren. Da sieht man auch schon, dass die Betreiber da sehr vorsichtig sind und sich erstmal rantasten mit irgendwie den Geräten, bevor das dann wirklich die Verbreitung findet, dass man dem Ganzen auch Zahlungsvorgänge dann anvertraut. Was ja schon so eine Sache ist, wo man da kontaktlos mit einem Gerät Dinge bezahlen kann, will man schon nochmal vorher ausprobieren. Funktioniert das überhaupt? Ist das zuverlässig? Und was treiben die Leute damit für Schindluder?
Gibt es da schon Erkenntnisse, die möglicherweise Leuten passiert sind, die jemand kennt, den ihr kennt?
Jetzt so direkt nicht, aber sollte einem klar sein, dass wann immer man an so einem Transponder langläuft, das ist im Prinzip die gleiche Technik, die von Supermärkten benutzt wird, um irgendwie T-Shirts vom Clown zu bewahren oder zumindest zu wissen, welches T-Shirt jetzt wo ist. Also RFID, was im Prinzip dahinter steht. Das heißt, immer wenn ich an so einem Ding langlaufe und da mein Ding hin, also mein Telefon oder was immer, der persönliche Transponder dafür ist, der persönliche Empfänger dafür ist, dann das aufnimmt, habe ich natürlich eine Datenschleimspur hinterlassen, die im Zweifelsfall auch ausgewertet werden kann, die im Zweifelsfall auch in einem Prozess mein Alibi bekräftigen oder nicht bekräftigen kann. Abgesehen davon, ich weiß nicht, hat irgendjemand mal probiert, bei diesen hübschen kleinen RFID-Tags an den Bahnhöfen, die mal am einen Bahnhof abzukratzen und am anderen Bahnhof wieder anzukleben? Weil wenn man das großflächig mal machen würde, wäre das, also A, könnte man sehr preiswert von Potsdam nach Hauptbahnhof fahren. Also wenn in Potsdam halt der leerte Bahnhof-Tag klebt, dann ist das alles nur noch sehr, sehr, sehr viel billiger.
Ja, das ist halt die Frage in der Tat, wo man sich darauf einlässt. Wir sehen das ja bei Türöffnungssystemen, die auch auf Funktechnologie basieren. Da gab es in den letzten Jahren immer wieder Hacks, wo Leute demonstriert haben, dass eben dieses magische Token, was man da in der Hand hält und gegen diesen Apparat hält, der dann grün leuchtet, dass das eben kopierbar ist, also dass man dadurch Ausfälschung betreiben kann. Und ganz klassisch bei Zahlvorgängen, um jetzt wieder den Bogen auf die Jetzt-Welt zu ziehen, hat man ja auch das Problem, dass man im Prinzip dem Lesegerät, in das man seine Karte reinsteckt, vertrauen muss. Und das wird alles nicht besser dadurch, dass eben ja dieses Lesegerät nicht mehr was ist, wo man eine Karte reinsteckt, was dann elektronisch mit dieser Karte spricht, dass da jetzt eine Funkschnittstelle zwischengebaut wird.
Also okay, das würde ich an dieser Stelle gerne mal einhaken wollen mit diesem Lesegerät. Möglicherweise schlagen wir einfach den Bogen von da. Fangen jetzt mal bei dem Ding an, was wir alle kennen, nämlich ein Kreditkartenlesegerät. Können dann vielleicht sozusagen den Weg weitergehen. Da gibt es ja so neue Formen, also irgendwie Kreditkartenlesegeräte per Smartphone und so. Und dann können wir nochmal zu NFC kommen. Wie ist denn das jetzt mit diesem Kreditkartenlesegerät? Jeder, der so ein Ding noch nicht auseinandergenommen hat. wie genau funktioniert das denn, wenn ich sozusagen so eine Magnetkarte habe oder Chipkarte? Da können wir vielleicht den Unterschied auch noch erklären, weil das wird jetzt irgendwie ausgegeben und da steht dann drin, das ist alles viel sicherer. Was genau passiert da und wie kommt es da zu Sicherheitsschwankungen?
Na, gehen wir mal ganz weit zurück zur Einführung der Kreditkarten. So eine Kreditkarte hat als kleinsten gemeinsamen Nenner so eine Nummer draufstehen und diese Nummer ist mit einem Kundenkonto verknüpft. Mhm. Und ganz, ganz, ganz früher war es eben so, dass man diese Imprinter, nannte sich das, diese Ritsch-Ratsch-Tabletts hatte, wo eben man die Kreditkarte draufgelegt hat, drüber geritsch-ratscht hat und dann hat sich der in der Kreditkarte eingeprägte diese Nummer auf den Beleg übertragen. Den hat man dann eingereicht und dann wurde das gebucht. Hat natürlich den Nachteil gehabt, dass man dem Kunden trauen musste, dass er sozusagen kreditwürdig ist. Daher auch eben
die Kreditkarte.
Heutzutage ist es so, dass man diese Imprinter, funktioniert zwar alles immer noch, wenn es nicht gerade eingetrocknet ist, schon die Tinte, aber in der Regel ist es so, dass man eben diese Nummer dazu verwendet, um Dinge zu bezahlen in der Form, dass man diese Nummer einem Händler gibt. Der Händler gibt diese Nummer weiter an ein Payment Gateway, also an eine Kreditkartenfirma, die sozusagen gegenüber dem Händler dem abnimmt, mit jeder kartenausgebenden Stelle zu kommunizieren und dem Händler sagt, okay, diese Nummer darf, das ist dann die Authorization, nennt man das. Und da wird eben gesagt, okay, der Betrag, den du uns da gerade genannt hast und diese Kreditkartennummer, das klappt. Und dann sagt der Händler, jo, mach ich. Und das nennt man dann Capture, also das ist ein zweischrittiger Vorgang, der da passiert und in dem Moment ist es dann gebucht.
So. Warte mal, aber wenn ich richtig verstehe, sozusagen ist eine Abbuchung per Kreditkarte nichts anderes, als dass diese lange Nummer, die draufsteht, an irgendjemand übermittelt wird?
Richtig.
Ja.
Ich will ja nicht irgendwie neunmal klug erscheinen, aber ist das nicht relativ leicht angreifbar?
Na, es ist ein bisschen komplizierter als das. Also die Nummer ist im Prinzip nur der Hinweis darauf, wer der Zahler ist.
Ja.
Und dann wird das online, in dem Augenblick, in dem gezahlt wird, wird kontrolliert, dass dieser Zahler tatsächlich in der Lage ist, dieses Geld auch zu verfügen. Aha. Also nicht nur die 10 Euro fürs Taxi zum Flughafen, sondern vielleicht auch die 2000 Euro für den ganzen Tank voller Diesel in der Karibik. Und dann wird das Geld tatsächlich in dem Augenblick beim Zahler vermerkt in der Buchung und dann so ein paar Wochen später dann dem Empfänger dann auch gutgeschrieben. Teilweise, also bis das Geld dann tatsächlich beim Konto des Empfängers ankommt, vergehen bis zu 6 Wochen. Das sollte man sich auch überlegen. Also da liegt eine ganze Menge Geld teilweise auch rum, weil bei mir fehlt es ab dem Tag, an dem ich gezahlt habe als Kunde. Und beim Händler auf dem wirklichen, nicht auf dem Kartenkonto, sondern tatsächlich auf dem Bankkonto, kommt es im Schnitt so um die 6 Wochen später an. Das ist also eine ganze Menge Laufzeit für Dinge, die eigentlich Transaktionen, wo man sagen könnte, eine E-Mail braucht auch nicht länger als 0,2 Sekunden. Warum braucht eigentlich eine Kartenzahlung so lange? Ganz klar, weil unterwegs natürlich auch noch Geld verdient wird. Also bei mir ist es weg, beim Händler ist es noch nicht da, irgendwo ist es dazwischen. Da haben ja doch die Banken schon mal ordentlich für auf die Nase bekommen, dass die bei Überweisungen eine Bank 3 Tage, nächste Bank 3 Tage jeweils das Geld im Nirvana für eigene Zwecke missbraucht haben. Also und das passiert da natürlich auch. Und zu den Ritschratsch, die sind an der Stelle da halt auch für den Kreditkartenfirmen ganz stark ausgefasst worden, also vertrieben worden, weil in dem Augenblick, wo das Ritschratsch zum Bezahlen benutzt wird, garantiert die Kreditkartenfirma dem Empfänger die Zahlung des Betrages. Das heißt, wenn ich mit der Kreditkarte zahle, die seit gestern gesperrt ist oder seit letzter Woche oder seit letztem Monat gesperrt ist, also aber ja noch innerhalb ihrer Gültigkeit ist, dann muss die Kreditkartenfirma dem Empfänger das Geld tatsächlich zahlen, wenn er so eine Ritsche hat. Dafür zahlt er mit der Ritsche aber auch, keine Ahnung, 3 Euro pro Transaktion. Der hat dann halt die entsprechende die Versicherung quasi mitzuzahlen.
Da sind wir ja dann auch schon beim Fraudmanagement, weil genau das, was du gesagt hast, Markus, dass eben du da eine Nummer übermittelst und diese Nummer dazu verwendet wird, das ist natürlich unglaublich attraktiv für Leute, die ja gerne Nummern sammeln und diese Nummern dann für böse Zwecke missbrauchen. Also,
ich wollte gerade fragen, also der Vorgang, den ihr beschrieben habt, der stellt sicher, dass der Händler das Geld kriegt. Also der stellt sicher, dass bei diesem Bezahlvorgang tatsächlich Geld bei rumkommt. Aber er stellt nicht sicher, dass derjenige, der diese Karte vorzeigt, tatsächlich der ist.
Genau, und dafür gibt es eben Fraud Management nennt man das. Also den Umgang mit Betrugsfällen oder mit Betrugsversuchen. Mhm. Wenn du in so ein Hardwaregerät diese Karte reinsteckst, dann passiert im Prinzip dasselbe, was mit so einem Ritschratschgerät passiert, nämlich die Nummer, die ist auf einem, der Magnetstreifen besteht hinten aus 3 Tracks, nennt man das, also da sind 3 Datenspuren drauf und in der Datenspur 2 steht tatsächlich diese Nummer und diese Nummer wird dann sozusagen live überprüft, ob die Karte gesperrt ist, ob der Kunde wirklich über den Betrag verfügen darf. Und in dem Moment ist dann auch sichergestellt, ob diese Transaktion wirklich passieren darf. Und richtig in der Haftung drin ist der Kreditkarten, also der Payment Processor erst, wenn sozusagen das Geld gebucht ist. Also diese Transaktion durch ist, er sagt, okay, die Transaktion geht, möchtest du haben? Sagt der Händler, ja, möchte ich haben. Und ja, da gibt es natürlich dann auch Limits. Mhm. Wenn jetzt schon häufiger was mit einer Karte passiert ist und das aus dem Rahmen fällt, kann es einem auch passieren, dass man seine PIN eingeben muss. Und die PIN...
Moment mal, ich muss immer meine PIN eingeben.
Das ist bei dem neuen System. Das heißt, wenn die modernen Karten jetzt seit, was heißt die modernen jetzt auch schon seit 6, 7, 8 Jahren, haben einen Chip drauf. Der Chip hat schön Signatur und alles fein und der arbeitet mit der PIN. Das heißt, das, was früher möglich war, nämlich, dass man sich im Restaurantmüll einmal Kartennummern rausgepoolt hat und damit dann Karten, quasi Blankokarten hatte, mit denen man Karten simulieren konnte, um die zu Betrug zu nutzen, das ist alles nicht mehr so einfach. Dafür gibt es im Internet immer diesen Prüfcode, weil der dafür nirgendwo mitgespeichert werden. Und in der, wenn man dann über die physikalische Karte redet, dann ist da an der Stelle der Chip mit PIN dann. Wobei also, ich tatsächlich auch, also ich habe nur Karten mit Chip und ich habe noch keinmal meinen PIN eingegeben. Ich weiß ihn nicht mal.
Also in der Tat so, dass auf diesen Magnetstreifen auch mit draufsteht, was die Karte darf. Also das ist das Discretionary Data Field. Da steht zum Beispiel drin, wie viele Geld du offline verfügen darfst, wie viel du online verfügen darfst. Offline, online, der Unterschied ist, ob das Terminal jetzt wirklich live mit dem Institut Daten austauscht oder ob es wirklich nur speichert. Und darüber wird halt dieses Fraud-Management betrieben, dahingehend, dass man sagt, okay, der darf, wenn das Terminal nicht live abchecken kann, nur über 100 Euro verfügen oder nur über 500 Euro verfügen. Oder nach 10 Bezahlvorgängen ist PIN fällig. Ja, das war sozusagen der Einstieg in die Überprüfungstechnologie, was dann weitergeführt wurde mit der Smartcard, also wo wirklich nicht nur eine Zahl von einem Streifen gelesen wird, sondern wo mit der Karte gesprochen wird. Also die Fälschung nicht nur durch das Kopieren eines Magnetstreifens möglich gemacht wird, sondern man dann schon den ganzen Chip, der da drin ist, mit den Daten, die da drin sind und so weiter, da ist nochmal das Sicherheitsniveau sozusagen angehoben.
Ist, angehoben auf einen Stand, wo ihr sagen würdet, das ist tatsächlich Sicherheit, oder angehoben mit, das ist irgendwie kosmetisch und sieht gut aus?
Ja, das Schöne an Kreditkartenzahlungen ist, als Händler zahlt man da sowas um die 2-3% und nochmal 50 Cent pro Transaktion oder so, um mal eine Hausnummer zu nennen mit so einem Online-Gerät. Das Schöne an der Kreditkarte ist tatsächlich, dass man als Kunde sagen kann, die Transaktion, die ich hier in meiner Monatsendabrechnung sehe, oder wenn man es online sieht, das ist heutzutage schon nach 2-3 Tagen dann sichtbar, beziehungsweise den Kontostand in der Regel live, geht man zu seinem kartenausgebenden Institut hin und sagt, du, hier, an diese Transaktion kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Je nachdem, was es dann ist, muss man denen das auch nochmal schriftlich geben. Aber in dem Moment können die dann einen Chargeback, nennt sich das, also eine Rückbuchung auslösen.
Ja.
Das heißt, der Händler ist wird um einen Nachweis gebeten, was in der Sache ist. Je nachdem, aus welchem Grund man den Chargeback feiert, kann man zum Beispiel sagen, Service not rendered, also ich habe die Dienstleistung nicht bekommen, oder dass man die Transaktion gar nicht identifizieren kann, dass man den Händler nicht kennt. Kriegt okay. man in erster Linie erstmal sein Geld zurück und das wird dann mit dem Händler ausgekaspert.
Also wichtiger Punkt, da kommen wir zur Sendung noch zu, ist, im Zweifel ist bei diesem Modell noch der Händler letztendlich dafür verantwortlich, zu beweisen, dass er tatsächlich von der Person, der die Kreditkarte gehört, diesen Zahlungsvorgang angewiesen bekommen hat.
Ja, richtig.
Und okay.
Deswegen hat man auch in der Regel bei Transaktionen, wo man jetzt keine PIN eingibt, wo man sich also wirklich mit einem Identifikationsmerkmal ausweist, was jetzt auch kopierbar und abschaubar ist, die Unterschrift.
Okay.
Also da wird dann sozusagen...
Das gilt dann sozusagen als dieses, der Typ war tatsächlich hier.
Genau.
Und hat, okay.
Wir, die Unterschrift, aber an der Stelle kurz zum Thema Fraudmanagement, was da tatsächlich passiert, deswegen eben das Beispiel mit den 2 Tonnen Diesel in der Karibik. Wenn mein typisches Zahlverhalten kleine Beträge in Berlin sind und eine Woche später zahle ich 2 Tonnen Diesel in der Karibik, dann druckt der lustige kleine Drucker beim Kreditkartenterminal ein zusätzliches Blättchen aus. Da steht drauf, bitte lassen Sie sich den Perso zeigen. Und dann muss man dem Herrn an der Tankstelle tatsächlich den Perso zeigen. Und erst wenn der Perso zur Kreditkarte stammt, passt, dann kann das Geld ausgezahlt werden.
Und okay, das ist aber, halt, aber nochmal sozusagen.
Ich habe so in der Form jetzt noch nicht gesehen, aber so das Kerngeschäft von so einem Kreditkartenunternehmen ist halt Fraud Management, also damit umzugehen, wie man den Betrug erkennt, wie man mit künstliche Intelligenz, um jetzt da mal schon beinahe zu hoch zu greifen, zu erkennen, wie muss ich die Transaktion, die mir da gerade entgegengebracht wird, bewerten. Und was ich in der Tat schon mal gesehen habe, ist, dass einfach Karten entweder gesperrt werden oder der Kunde einen Anruf bekommt, da ist gerade was fishy. Können Sie uns denn sagen, sind Sie gerade in London, in Dingens, in sonst noch was?
Okay.
Es kann einem einfach auch passieren, wenn man viel reist und vorher nicht gereist ist, dass dann einfach eine Transaktion nicht durchgeht.
Ja, oder man ruft vorher an. Also das mache ich halt seit diesen Erlebnissen. Also das mit dem Diesel ist mir tatsächlich passiert. Internationales Segeln und dann muss man halt mal ein Schiff in der Karibik auftanken und dann kommt dieser Zettel daraus, was auf jeden Fall sehr beruhigend ist, weil für den Fall, dass die Karte irgendwie unterwegs mal geklaut werden sollte, ist das durchaus ein Faktor. Was halt auch schön ist für den Kunden, dass es da halt die Haftungsbeschränkung für den Kunden gibt. Das heißt, ich kann meine Kreditkarte eigentlich weltweit irgendwo einsetzen. Es kann mir ganz egal sein, wie fishy die Bude ist, wo ich sie irgendwie durch den Schlitz ziehe, weil ich als Kunde zahle maximal 50%. Und das ist natürlich eine gute, das ist einfach eine gute Absicherung. Was mir allerdings passiert ist, so die letzten Jahre, ist, dass teilweise, Visa hat irgendwie vor einem Jahr oder vor 2 Jahren war es jetzt, erhebliche Probleme in Spanien gehabt. Da ist ihnen in Spanien irgendwas gehackt worden. Und da gab es dann tatsächlich, also persönliche Auswirkungen an der Stelle, dreimal in einem Jahr eine neue Kreditkarte mit neuen Nummern. Was natürlich super sicher ist und was mich natürlich total freut, dass Visa so da hinterher ist. Was aber bedeutet, dass man seine Kreditkarte, die man an 20, 30, 40 Stellen im Internet hinterlegt hat für automatische Abbuchungen, an allen Stellen ändern muss. Und wenn man eine vergisst, plötzlich irgendwie einen Service nicht mehr kriegt, an den man sich gewöhnt hat.
Schön sicher ist das. Wir hatten ja auch gerade noch festgestellt, da möchte ich noch mal kurz eingehen. Die Spieler unter euch haben das vielleicht mitbekommen. Es gibt ja auf der Visa-Karte, ich weiß nicht, ob es bei anderen Kreditkartenfirmen auch ist, hinten drauf diese dreistellige Nummer, die man extra eingeben muss. Und da ist der Deal ja, diese Nummer weiß nur der Karteninhaber und die dürfen nirgendwo gespeichert werden. Es gab den Sony-Hack im letzten Jahr oder war es schon im vorletzten Jahr? Und da hat Sony an irgendeiner Stelle, wenn ich mich richtig erinnere, ja gesagt so, ja, nee, diese Sicherheitscodes sind nicht weggekommen, die haben wir woanders gespeichert.
Das wird ziemlich peinlich, ja, weil dann haben sie gegen jede Sicherheitsregel, die sie unterschrieben haben, als sie als Kreditkartenakzeptanzstelle sich bei der Firma angemeldet haben, verstoßen. Und eigentlich hätten sie dafür hochkant irgendwie rausfliegen müssen, weil es gibt ganz klare Standards, die die Kreditkartenfirmen aufgestellt haben, was gemacht werden darf und was nicht. Und so ein eklatanter Verstoß gegen die AGBs und dann an so einer sicherheitsrelevanten Stelle, naja, es ist halt Sony, was soll man machen?
Also es gibt da einen, das nennt sich PCI-DSS, das ist der Payment Card Industry Data Security Standard. Das ist so ein kleines Büchlein mit einer langen Checkliste.
Sowas wie die DIN-Norm für Kreditkartengeschäfte.
Es ist eine Zertifizierung, die stattfindet. Wenn man über einen bestimmten Betrag, ich glaube, das ist eine Mio im Jahr, oder in bestimmter anderer Form, beispielsweise das Kreditkarten-Payment-Gateway, tätig wird, dann muss man bestimmte Sicherheitsstandards nachweisen. Mhm. Da ist dann so Sachen drin, wie von dem ganz Offensichtlichen, wie jeder Benutzer, der in dieser Firma arbeitet, muss sein Passwort andersrum, über Namir und so weiter, muss man sich zertifizieren lassen, aber grundsätzlich muss man diesen Standard einhalten, wenn man Kreditkartendaten handelt.
Okay.
So rum war das. Und da steht da drin, dass man irgendwie die einzelnen Benutzer eindeutig identifizieren können muss, dass sie regelmäßig ihre Passwörter ändern, dass man seine Systeme updatet, wie man mit den Kreditkartendaten selbst umgeht, dass man beispielsweise, also was man von den Informationen, die man bekommt, speichern darf und dass man beispielsweise diese CVV oder CVC bei Visa, Mastercard, das ist dreistellig, bei Amex vierstellig, nicht speichern darf, sondern das sozusagen wie eine PIN durchreicht, nur endet der Autorisierungsvorgang nicht im Endgerät, also in dem Kartenterminal, sondern bekommt eben der Kreditkartenprozessor zum Weiterreichen nach oben sozusagen. Und wenn dann feststeht, okay, hat gestimmt, dann darf er sich das mal merken, so dass diese Karte, also dass das funktioniert hat, darf aber diesen Code nie speichern. Also grundsätzlich darf der nirgendwo gespeichert werden.
Okay, dann hätten wir jetzt geklärt, wie Kreditkarten sozusagen jetzt gerade funktionieren. Wir werden uns gleich damit beschäftigen, wie sie in Zukunft funktionieren könnten, also was es da für Ansätze gibt, das neu zu machen oder ein bisschen in die Zukunft zu treiben. Und werden auch gleich noch die Frage von Gregor, der angerufen hat, beantworten, der eine Frage zu Visa hat. Bevor wir das machen, machen wir aber das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
Die zwei Sprechstunden.
Heute mit Markus Richter im Chaos-Radio. Das heißt, ich sitze hier eigentlich nur und drücke die Knöpfe und Leute vom Chaos Computer Club sind dabei und erzählen euch etwas über bargeldloses Bargeld. Pluto und Nibbler sind am Start. Hallo und willkommen zurück. Und es geht um den elektronischen Transfer von Geldmitteln. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen korrekt ausgedrückt. Und wir haben in der ersten halben Stunde erklärt, wie Kreditkartenabrechnungen funktionieren. Und ich habe gelernt, das ist also im Zweifel eine Übermittlung einer langen Nummer, mittlerweile ein bisschen sicherer gestaltet und mit ein bisschen Zusatz Mathematik und Codeübermittlung verhaftet, aber jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir werden gleich damit uns mit beschäftigen, was da geplant ist für die Zukunft, also wie Kreditkarten zukunftsfähig gemacht werden. Bevor wir das machen, aber nehmen wir Gregor rein, der hat angerufen 0331 70 97 110, was ihr auch gerne machen könnt und hat eine Frage zu Visa. Hallo Gregor aus dem Friedrichshain.
Na Markus, hallo ihr beiden. Ganz aktuell, ich fahre mal wieder in Urlaub und zwar geht's nach Indien, da war ich jetzt schon 3-4 Mal und hab dort immer bargeldlos mit meiner EC-Karte von der Sparkasse Geld abgehoben. Das lief dann immer so, das kam auch immer raus, egal welche Summe, ja, zum Beispiel 100 Euro, 6.000 Rupien. Und später habe ich dann auf meinem Kontoausdruck gesehen, das kostet der Sparkasse 8,50 Euro so ungefähr. Die wurden immer plus runtergebucht und minus runtergebucht. Das ist für mich kein Kosten entstehen. Das war für mich schon mal kostenlos. Jetzt habe ich Post gekriegt vor kurzem, dass das irgendwie umgestellt wird und dass ich das jetzt mit meiner Visa-Card machen soll und muss. Ich bin Visa-Card-Besitzer, zahle dafür halt 30 Euro im Jahr. Und jetzt habe ich gerade beim Hören so gehört, da ist Geld so 6 Wochen unterwegs und wollt euch mal fragen, wer verdient denn damit jetzt Geld? Und was soll das?
Das mit dem Geld ist lange unterwegs, das war mal. Also in der Regel wird das innerhalb von 2-3 Tagen und auch die Bank bekommt das in der Regel live mit. Wenn ich bei meiner Kreditkarte ins Online-Interface gucke und eine Zahlung mache, kann ich auf Reload klicken und sehe schon, dass der Betrag, den ich verfügen kann, weniger geworden ist. Der Grund, warum deine Bank da jetzt eine andere Karte bevorzugt, ist der, dass es unterschiedliche Zahlungssysteme gibt. Es gibt die klassischen Kreditkarten, dann gibt es aber auch die ehemalige Euro-Scheck-Karte, die es ja nicht mehr gibt, die ja dann EC und jetzt Giropay. Das ist ein anderes System und auch die Kreditkartenbetreiber haben nochmal unterschiedliche Systeme, die nicht nur auf Kredit beruhen, sondern sogenannte Debitkarten, die also mit einem Konto verbunden sind. Und je nachdem, in was für einer Gegend der Welt man unterwegs ist, gibt es eben unterschiedliche Systeme, die einem da zur Verfügung stehen. Das hast du vielleicht schon mal an Geldautomaten gesehen, da sind ganz viele bunte Symbole drauf.
Pay Union Pay und so weiter, genau.
Genau, ob jetzt irgendwie Maestro oder Mastercard oder ich komme gerade nicht drauf, wie das
diverse
Cirrus,
andere.
Genau, gibt es noch und so weiter. Visa V-Pay,
Der Unterschied ist da, dass da sozusagen ein Konto dahinter steckt, wo Geld drauf sein muss. Das ist quasi nicht Kredit.
Richtig,
das ist direkt verbunden mit meinem. Das habe ich schon jetzt erfragt bei der Sparkasse. Mhm. Ich konnte mir auch individuell jetzt einen neuen PIN-Code, weil ich ihn immer vergesse, weil man nutzt den ja gar nicht so von dieser Karte, weil man weiß ja, in Deutschland kostet es unheimlich viel Geld, am Automaten Geld zu holen damit. Ne? Mhm. Und habe ich jetzt auch gemacht. Und jetzt ist halt die Frage, mit dem Maestro hatte ich echt nie Probleme dann. Man konnte quasi fast überall an Bargeld kommen, ja. Wie ist das denn jetzt mit der Visa? Wie wird das vielleicht dort sein? Wisst ihr das zufällig?
Der Unterschied ist halt, so ein Geldautomat ist auch an Zahlungsdienstleistungsanbieter angebunden. Und je nachdem, wie die aushandeln, sind halt die Transaktionen unterschiedlich teuer. Wenn du an der Tanke oder so mit der Maestro, also mit deiner normalen Zahlkarte zahlst, dann zahlen die sowas um die 2-3 Promille. Wenn du das mit einer Kreditkarte machst, ist es Faktor 10 mehr, also dann ist es so 2-3%. Das wird natürlich teils auf den Kunden umgelegt und bei Geldautomatenabhebungen ist es halt ähnlich. Wenn du da irgendwie bei deiner Bank oder im Bankenverbund bist, dann ist das für die relativ, kostengünstig. Wenn du allerdings im Ausland bist, an irgendeinem Automaten, der jetzt in der Gegend ist, wo ein anderes Zahlungssystem hauptsächlich groß ist, dann ist es natürlich da teurer, mit einer Maestro zu zahlen, als mit einer Visa, die da vielleicht ganz andere Deals haben an der Stelle.
Das heißt aber, man kann es jetzt nicht pauschal beantworten, sondern man müsste sich da tatsächlich Land für Land, wo auch immer man hinfährt, mal informieren, wie das da ist.
Und auch abhängig von der Bank, bei der man ist. Also jede Bank hat ja auch ihre eigenen Deals mit den eigenen einzelnen Anbietern. Das heißt, wer bei der einen Bank ist, kann halt in Zukunft weiterhin vielleicht die Sonderfunktion seines Kontos nutzen, die da heißt weltweit bargeldlos, was irgendeine Werbeaktion von vor 2 Jahren war, der sie jetzt halt hinterher schaufeln müssen, ob sie wollen oder nicht. Die Konten haben sie so verkauft und also müssen die Konten auch so einhalten. Auch wenn sie dann merken, okay, die Leute reisen tatsächlich und es kostet tatsächlich mehr Geld als der Marketingmensch, der damals ausgerechnet hatte.
Okay, also Gregor, wir können deine Frage nicht abschließend beantworten. Müsstest du sagen, komplett klären, wie das sozusagen mit deiner Bank in diesem Land dort ist.
Die hat mir natürlich alles versprochen. Das kann super und prima.
Natürlich. Naja, sie haben ja auch die 8 Euro wieder rückgeschrieben.
Da stehst und keine Kohle rauskommt. So, ja. Ich dachte, das könnte ich jetzt erfahren hier.
Also das passiert im Allgemeinen nicht. Also wenn du irgendwo in der Welt unterwegs bist und es kommt keine Kohle raus, liegt es höchstwahrscheinlich an dir.
Mein Konto ist gedeckt und die sind alle miteinander verbunden, so das Visa-Konto und mein Girokonto. Und das müsste dann eigentlich klappen, oder?
Ja. Na gut, Gregor, wir sind guter Dinge und wünschen dir viel Spaß im Urlaub.
Das ist halt immer
danke,
eine Frage, was die Bank mit dem Institut aushandelt, mit den Karten hier aushandelt. Visa hat jetzt in den letzten Jahren die VPay-Karten massiv in den Markt gedrückt und die bieten natürlich andere Konditionen dann an, um neue Kunden zu ziehen.
Ist das jetzt eine neue Form von Kreditkarte oder was steckt dahinter?
Es gibt unterschiedliche Zahlungssysteme und Zahlungsverbunde. Das ist der Grund, warum auf so einem Geldautomaten ganz viele Symbole drauf sind. Das ist eben, okay, ich spreche diese Karten.
Okay, das ist also nur sozusagen ein anderer Vertrag mit anderen. Okay, da kommen wir jetzt mal, um das nicht zu einer kompletten Kreditkartensendung ausarten zu lassen, weil
vielleicht
wir haben
eine
noch
Frage zu beantworten.
So viel mehr. Was?
VPay ist sozusagen das, was Maestro für Mastercard ist. Also das, was dieses rot-blaue Symbol mit den zwei Kugeln, was ja hierzulande manchmal synonym mit der EC-Karte verwendet wird, ist das Mastercard-System und VPay ist dasselbe nochmal von Visa. Also kein Kreditkartensystem, ja, sondern andersweitiges Zahlungssystem.
Aber okay, im Markt präsent sind die damit noch nicht wirklich. Also
da haben sie jetzt halt angefangen, wirklich massiv rauszudrücken. Haben wir 180 Millionen Karten im letzten Jahr.
Das heißt, sie haben ihre Karten, weil sie sind halt als eine der weltweit führenden Kartenausgabestellen, sind sie natürlich ganz weit vorne als Kartenlieferant, können dementsprechend ihre Systeme auf die Karten draufbringen. Das Problem, dass man als Zahlungssystem Anbieter immer hat, ist, dass man einerseits natürlich die Karten an die Leute kriegen muss, wo man natürlich mit als Visa, Mastercard oder ähnliche natürlich schon mehr als einen Fuß in der Tür hat, im Sinne von die Karten sind schon draußen und mit dem nächsten Update kann man die neuesten Features an alle Kunden rauspushen. Die andere Seite sind natürlich die Händler und die Zahlterminals. Das heißt, wenn die Geldautomaten nicht mitspielen, wenn die Zahlterminals bei den Händlern, wo man damit zahlen möchte, nicht mitspielen, dann kann das auch nicht klappen. Und Visa ist da gerade relativ viel am Machen. Die machen auch VMI und dann noch was. Und dann wollen sie auch noch irgendwie Peer-to-Peer wollen sie irgendwie angehen, habe ich was gesehen, aber irgendwie auch nichts weiter gehört, außer eine Pressemitteilung. Also die sind anscheinend gerade heftig am Rudern. Mastercard ist weltweit sicherlich aktuell so einfach ein bisschen weit vorne. Da sind die gerade am Nacharbeiten, ne?
Ja, weiß ich nicht. Aber es ist generell interessant, dass es da wirklich im Prinzip nur zwei Systeme gibt. Es gibt da noch, das ist aber wirklich US-spezifisch, Discover. In Japan gibt es die JCB. Das ist Credit Bureau und so weiter.
Wir verfransen uns gerade sozusagen in verschiedenen Ausprägungen des Systems. Das ja bedeutet, ich übermittle eine lange Nummer und kriege dann dafür irgendwie Geld überwiesen. Die spannende Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich dem elektronischen Transfer von diesen Leistungen, ist ja dieses Modell Kreditkarte. Hat das jetzt ausgedient? Gibt es da Zukunftsvisionen für? Also was ich zum Beispiel im Hinterkopf habe, ist, irgendwie arbeiten mehrere Firmen dran, einen Kreditkartenleser für mein Smartphone auf den Markt zu bringen. Was
da mal kurz einhaken. Du gerade sagtest, wir reden hier über Kreditkarten und über die Möglichkeit, Geld von A nach B zu schicken, wobei man halt auch immer sagen muss, B, der Geldempfänger, muss bei fast allen Systemen ein Händler sein. Das heißt, jemand, der einen Merchant-Account hat, also nicht du, nicht ich, wir haben den Kundenaccount. Wir dürfen kein Geld empfangen, das muss man halt ganz klar sagen. Ja. Ist so eine der, sagen wir mal, aus Händlersicht Vorteile. Für mich als Privatperson, der vielleicht auch mal, ja, gestern hat er mir ein Bierchen ausgegeben, heute will ich ihm das Geld geben, was mache ich? Bargeld gibt es nicht mehr. Muss ich ihm eine Überweisung machen? Das heißt, die Bank weiß wiederum, dass wir einen Kontakt haben, wie viel Geld er mir schuldet, andersrum ich ihm geschuldet habe. Das heißt, das sind alles keine Peer-to-Peer-fähigen Systeme. Und ganz kurz da der Hinweis an der Stelle, bevor es jetzt so klingt, als ob Kreditkarten ein
Wobei
System
wir auch
werden,
wo Debitkarten gerettet haben, also wo direkt von dem Konto abgebucht wird, was jetzt bei VPay und Maestro der Fall ist.
Und man kann diese ganzen Systeme, Debitkarten, Kreditkarte, sonstige Karten, die man so kennt, aber auch die anderen Zahlsysteme im Internet, die du jetzt gerade angesprochen hast, zusammenfassen unter: Ich bin eine Person, ich zahle mit meinem guten Namen und es geht immer darum, dass ich sage, ich bin es, ich autorisiere eine Zahlung über Betrag X und die wird von einem anderweitig irgendwo anders auf einem Datenbankserver irgendwo in der Welt hinterlegten Konto gebucht und nach der Buchung dann von wiederum einem anderen Konto, bei den meisten Systemen, jetzt außer direkt EC-Karte, da geht es direkt auf mein Sparkassenkonto, abgebucht und sich von meinem Konto geholt. Das heißt, ich habe immer so eine Schattenwirtschaft, das heißt, ich habe mindestens ein, zwei Dienstleister, die dazwischen hängen, die halt wissen, wer hat welches Geld hin und her geschoben.
Und natürlich auch Geld mit verdienen, denn das ist ganz charakteristisch für diese ganzen Systeme, dass in erster Beschau der Händler und die Bank dafür Transaktionsgebühren bezahlen. In der Regel reicht einem der Händler das nicht durch. Die werden dann nur ein bisschen gnatzig, wenn man seine 2,50 Euro mit der Kreditkarte oder hatte auch gestern mit einer Debitkarte für unter 10 Euro machen wir hier kein Debit.
Kennt man vom Späti, da steht oft irgendwie Karte ab 10 Euro. Gibt es auch ganz vielen Supermärkten. Ne?
Genau, das ist halt charakteristisch, dass eben der Händler dafür seinen Obolus zahlt und die Bank sinnigerweise, weil sie die Karten einem in die Hand drückt, dafür auch nochmal Geld haben möchte, das einem direkt weiterverrechnet im Gegensatz zum Händler, der da auf den Kosten meistens sitzen bleibt.
Der Händler darf übrigens auch nicht, das kann man an der Stelle nochmal erwähnen, das ist bei den die AGBs, bei den Kreditkarten, jetzt sind wir immer noch bei den Kreditkarten, wir wollten ja eigentlich weg, aber noch ganz kurz dazu.
Ja, es geht auch für Debitkarten.
Der Händler ist verpflichtet, die Transaktionsgebühren nicht an den Kunden weiterzugeben, außer die Taxifahrer. Die Taxifahrer haben einen Sonderdeal rausgehandelt, weil die Taxifahrer hatten keine Lust auf Kreditkarten und haben gesagt, die Leute fahren bei uns auch mit, wenn sie Bargeld wollen. Und die dürfen tatsächlich irgendwie 1,50 aufschlagen.
Okay, kommen wir jetzt aber zu den Lesegeräten für Smartphone. Mhm. Gibt's das? Ist das Zukunftsmusik? Und was wird da in Zukunft noch gemacht mit Kreditkarten?
Ist im Prinzip das Gleiche nochmal, ist alter Reis in neuen Säcken. Weil es geht wiederum wieder dabei, zum Beispiel, also Smartphone-Bezahlung wäre jetzt zum Beispiel das große Schlagwort NFC, also die sogenannte Near-Field Communication.
Wait, halt! Ich meinte doch gerade, ich habe gehört, es gibt Kartenlesegeräte, die man direkt ans Smartphone
anschließt. Ach so, das Thema.
Genau.
Ja, das ist im Prinzip ja auch wieder nur alter Wein in neuen Schläuchen. Statt einem sicheren Terminal, das eben ja geprüft ist, wo es durchaus auch Sicherheitsschwankungen geben kann, aber es hat nochmal eine ganz neue Qualität. Es gibt die ersten Anbieter, wo man eben sich so ein Gerät kaufen kann, was man dann an sein Telefon ransteckt als Händler. Das ist sozusagen ein neuer Markt für die Kreditkarten, also für die Payment-Provider, die sozusagen die Akzeptanz anbieten. Die also sagen irgendwie, hallo Händler, möchtest du nicht Kreditkarten annehmen? Wir machen für dich den ganzen Kram. Das ist halt historisch immer mit so einer gewissen Investition verbunden gewesen und dann haben das auch ganz gerne gesehen, wenn man ein bisschen Umsatz gemacht hat, weil da gibt es jetzt eben die ersten Anbieter, die
das ist schlicht und ergreifend billiger.
Händler, also, ja. Die Kreditkarten unterwegs akzeptieren oder was auch immer für Smartphones Zusatzgeräte herausgeben. Das Windigste, was ich bisher gesehen habe, war ein Gerät, was man an den Mikrofon-Kopfhörerport von seinem Telefon rangesteckt hat. Mit einem Kartenschlitz, wo man eine Karte durchzieht und das hat dann über ein Audiosignal die Daten vom Magnetstreifen an das Telefon weitergereicht. Die wiederum dann an den den Payment Service Provider weitergereicht wurden, der dann für diesen Händler diese Zahlung vorgenommen hat.
Das ist mittlerweile auch relativ weit im Einsatz, weil wer in den letzten 2 Jahren mal Taxi gefahren ist, hat festgestellt, dass es diese Onboard-Computer mittlerweile Telefone sind, schlicht ergreifend. Also der HP iPad zum Beispiel war da mal sehr beliebt. Und dieser kleine dieses kleine Smartphone wird halt benutzt, um den Taxifahrer zu lokalisieren, damit er seine Aufträge kriegt, aber natürlich auch zur Kommunikation mit der Taxizentrale und da sind teilweise auch die Zahlungssysteme mit angeschlossen. Das heißt, es wird sozusagen von so Firmen wie zum Beispiel MyTaxi und anderen, um jetzt mal eine Firma mal hier rauszustellen, weil die recht bekannt sind, wird eine App angeboten, mit der Taxifahrer sich dann einloggt bei denen und dann quasi alles über die machen kann. Der macht für die das Kreditkartenclearing und alles. Das heißt, ich kann sozusagen meinen mobilen kleinen Händler-Account auch mitnehmen. Und mobiles Zahlen ist auf jeden Fall auch ganz klar im Kommen. Das ist ja nicht nur Taxis, sondern vor ein paar Monaten wurde mal benutzt Hobos, also Heimatlose, also wie nennen wir das nochmal?
Obdachlose.
Obdachlose, genau das war das Wort. Obdachlose als Wi-Fi-Hotspot eine neue Arbeit zu verschaffen. Das war irgendwie eine große, ich weiß gar nicht, was war, großes Veranstaltung, Festival, wo die ganz dringend viele mobile Wi-Fi-Hotspots brauchten. Da haben die den Leuten so ein Kästchen gegeben, mit dem sie sich irgendwo hingestellt haben. Das Kästchen hatte guten Uplink über Funktechnologien und dann konnte man bei dem Obdachlosen für eine Viertelstunde Internet kaufen und hat das dann halt elektronisch bei dem Obdachlosen quasi bezahlt und es wurde dann im Hintergrund an so eine Obdachlosenvereinigung gestiftet, die dafür irgendwie ein Heim gebaut haben. Im Prinzip eigentlich eine gute Sache, man hat Geld für einen guten Zweck gespendet, hatte Internet und irgendwie waren alle glücklich und vor allem die Obdachlosen waren irgendwie auch mehr in die Veranstaltung integriert. Ob Obdachlose als Funkmasten für bessere Netzversorgung für Smartphone-Inhaber jetzt wirklich ethisch komplett einwandfrei ist, überlassen wir mal den Leser.
Auch gerade ein bisschen das Themenfeld dieser Sendung, habe ich das Gefühl.
Lass uns mal auf die
aber mobiles Zahlen, es geht darum, Zahlungen werden mobiler.
Ich möchte jetzt, dazu möchte ich jetzt nur 2 Fragen stellen. Wir haben 2 Stunden über Kreditkarten geredet und da sind mir jetzt 2 Dinge aufgefallen, die ich denke, sich mal ändern müssen in Zukunft. Das eine ist, ihr redet sozusagen...
Ich will nur ganz kurz noch einen Eindruck zur Sicherheit von diesen Geräten, weil das war eigentlich, also nur um den ja, das noch den Bogen zu schließen. Das Problem an der Stelle ist, wenn man so ein Gerät hat, was den Magnetstreifen liest, nur durch so ein Telefon durch. Es gibt im Internet einen großen Markt für Magnetstreifendaten. Also das wird on Block, kannst du dir irgendwie 1000, 10.000 Magnetstreifen-Datensets kaufen. Und ich sehe da halt das ganz große Problem, dass der Sicherheitsstandard, der bisher gegolten hat mit diesen Kartenterminals, die du auch im Taxi als Ersatz für den Imprinter hattest, da hatten sie so Geräte, die ein GSM-Modem drin hatten und quasi ansonsten ein vollwertiges Payment-Terminal waren, wie man es aus dem Supermarkt kennt, die dann einfach über GSM nach Hause telefoniert haben. Dass das jetzt hingeht zu mobilen Endgeräten, die in keinster Weise sicherheitstechnisch geprüft sind, wo wir ja jetzt auch schon die ersten Trojaner erleben, die sich Online-Banking, Tanz von den Telefonen klauen und so weiter. Also dass man da jetzt auch noch Kreditkartendaten durchschiebt und komplette Kopien der Magnetstreifen, das ist schon sehr bedenklich. Also da bin ich gespannt, wie lange sich das hält, weil natürlich die Kreditkartenunternehmen auch irgendwo mit dem Risikopotenzial von sowas umgehen müssen. Und je weiter verbreitet sowas wird, desto mehr missbräuchliche Benutzung werden wir da sehen. Also ich persönlich würde ungerne meine Kreditkarte irgendeinem Menschen, der mir sein iPhone entgegenstreckt oder sein Android-Gerät mit so einem Pinökel am Mikro,
Also da kann ich jetzt mal den Advocatus Diaboli machen. Ich reise sehr viel, habe irgendwie eine ganze Tasche voller dieser Plastikteile und ich schmier die überall rein, wo ich gerade will. Ganz einfach deswegen, weil ich weiß, Risiko zahlt die Gesellschaft. Dafür zahle ich ja tatsächlich auch das Geld. Ich muss mich als Kunde an der Stelle, kann ich mich darauf verlassen, wenn da irgendwie morgen 10.000 Euro abgebucht werden, ich zahle es nicht, es ist mir egal. Aber unheimlich davon, weil das Risiko, das da gehandelt wird, ist natürlich ganz klar bei der Kreditkartenfirma und für die ist es einfach Cost of Doing Business. Die müssen ein Risiko eingehen. Sie sind im Prinzip, ist eine Kreditkartenfirma oder auch die anderen Firmen, die da jetzt so gerade im Markt sind. Wir können jetzt auch mal zu den Handyzahlungen übergehen. Reden wir doch jetzt einfach mal zum Beispiel
Stopp.
Google Wallet.
Halt.
Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Es ist tatsächlich, eine Kreditkarte wird bei Wallet...
Pluto, ich möchte jetzt gerne nochmal zurückkommen zu dem Thema, über das wir gerade sprachen und möchte zwei wichtige Fragen stellen.
Okay.
Wir haben jetzt eine Stunde lang über Kreditkarten geredet. Und es gibt zwei Eckdaten, die da auftauchen, die erscheinen mir als sehr wenig zukunftsfähig. Das eine ist, ich habe die ganze Zeit erzählt, also egal wie weit wir fortschreiten mit diesem Ding, also jetzt Smartphone irgendwie, okay, Risiko ist höher, aber verbreitet sich mehr, kann man trotzdem machen. Es ist immer der Deal zwischen Händler und einem Kunden. Mhm. Das heißt, da würde mich A interessieren, wie sieht denn das aus? Kunde zu Kunde, gibt es das überhaupt? Und die andere Sache ist, bei all diesen Transferleistungen reden wir immer von einer Karte, die an eine Person gebunden ist. Jetzt ist es ja, das hatten wir uns am Anfang drauf geeinigt, ist es ja so, dass ein Ideal es wäre, dass man es auch anonym irgendwie macht. Jetzt habe ich gehört, es gibt Prepaid-Kreditkarten. Vielleicht könnten wir das gleich nochmal kurz klären, inwiefern das eine Rolle spielt und wie sicher die dann sind. Und das sind also zwei Fragen, die sozusagen zukunftsfähig da sein müssen, die man vielleicht beantworten kann. Bevor wir das machen, würde ich gerne noch mit Christoph sprechen. Er hat nämlich angerufen und hat auch noch eine Frage. Hallo Christoph aus Kreuzberg.
Hallo. Ja, genau. Und zwar, früher hatte man ja bei der Sparkasse irgendwie so Sparbücher und Papier und dann gab es eine Sicherungskarte dazu und die konnte man dann irgendwie in den Tresor packen oder so, haben die Omas dann gehütet zu Hause. Und man hatte dann irgendwie allenfalls eine EC-Karte irgendwie für sein Girokonto. Und dann haben die ja angefangen, irgendwann diesen ganzen Käse alles in dieselbe Karte mit einzubinden. Mhm. Die Frage ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer EC-Karte von einer Sparkasse in Spanien Geld abhebe und da ein paar Wochen unterwegs bin und jetzt hackt einer irgendwie die EC-Karte über irgendein Sicherheitsloch, was ich nicht kenne, dann hat er ja im Prinzip eigentlich, zumindest über einen Mittelsmann in Deutschland, Zugriff auf sämtliche Sparkonten und könnte theoretisch da, ohne dass ich das in Spanien mitkriege, Geld von Sparkonten aufs Girokonto schieben, am Geldautomaten rausziehen, vielleicht mit irgendwelchen Limits von 5.000 Euro am Tag oder sonst was, aber wäre ja eine schöne Bescherung, wenn dann hinterher alles, was man erspart hat, nicht mehr da ist.
Passiert ständig und ist tatsächlich eins der Probleme des Systems, klar.
Ja, die Sparkasse.
Ja, wobei man da sagen muss, also wenn deine Karte gehackt wird, also ist jetzt die Frage, was mit der Karte passiert. So also eine Karte hat ja Sicherheitsmerkmale.
Ja.
Bei einer Geldautomatenabhebung gibt es beispielsweise das MM-Feature, das magnetisch tralala. Also da ist ein bisschen mehr als nur ein Magnetstreifen, den man kopieren muss. Das war auch der Grund, warum sie immer dahinter sind, Geldautomaten auf dem aktuellen Stand zu halten und bestimmte Sachen nicht mehr zu supporten und jetzt immer mehr auf den Chip gehen, der ja nicht an sich kopierbar ist. Mhm. Ja, das ist ein Problem, aber da wird sich mit auseinandergesetzt. Und das ist heutzutage nicht mehr so einfach, eine Karte
zu kopieren. Ich glaube, die Frage war eher,
ja, genau.
Christoph, korrigiere mich, wenn ich es falsch zusammenfasse. Die Frage war eher, gesetzt den Fall, es hat jemand geschafft, diese Karte sozusagen irgendwie an sich zu bringen oder zu kopieren, dann kommt der an alles ran, was damit verbunden ist. Oder gibt es dafür bestimmte Sachen noch bestimmte extra Sicherheitsformen?
Ja, nicht so ganz. Also wenn du an einem, es gibt ja diese Terminals bei der Bank, wo du auf deinen Konten zugreifen kannst und Umbuchungen und so weiter, da brauchst du ja auch deine PIN. Und die Karte wird daher auch geprüft und da wird in der Regel auch der Chip eingesetzt. Das Problem, dass wirklich Leute Karten kopieren und Geld mit abheben, das passiert weitestgehend außerhalb von Deutschland, außerhalb von der EU, wo es Geldautomaten gibt, die eben noch nicht dem Sicherheitsstandard entsprechen, den wir hier haben, die eben nicht das MM-Feature haben und dergleichen. Aber für alles, wo du irgendwie mit deiner Karte Dinge an einem Terminal tust und Überweisungen ausführst und Umbuchungen zwischen den Konten, brauchst du immer deine PIN und tatsächlich den Chip.
Und da zu hacken ist sozusagen relativ unwahrscheinlich.
Naja, also es geht so. Ich habe gerade da mal die aktuellen Schadenszahlen irgendwie nachgeschlagen. Also im gesamten Jahr 2010 war bei den 1773 bekannt gewordenen Sperrangriffen 60 Millionen Euro Schaden entstanden in Deutschland. Nach Auskunft der Zahlungskarten bei der Euro-Kartensysteme gegenüber der Südwestpresse, jetzt mal kurz aus dem Internet zitiert. Das heißt, da sind schon erhebliche Schadenssummen.
Aber geht es um gehackte EC-Karten in dem Low-Standard?
Was ist für dich eine gehackte EC-Karte?
Nein, die Frage ist doch, wenn ich zur Sparkasse gehe und sage, Leute, ich habe hier ein Sparbuch, da ist viel Geld drauf und ich habe eine EC-Karte mit einem Girokonto und möchte in Urlaub fahren und ich habe überhaupt keinen Bock, das Sparbuch mit dem Geld in Form derselben Plastikkarte mit mir rumzuschleppen, dann stellen die sich total quer und sagen, nö. Also ich habe da schon öfter mal gesagt, Leute, gebt mir doch einfach eine zweite Plastikkarte, da könnt ihr eure ganzen S-Card-Features für eure Sparbücher aufmachen. Die muss ich doch nicht täglich mit rumschleppen, die ist völlig separat, lasse ich irgendwie im Tresor liegen oder so und
ich würde einfach ein zweites Konto bei einer anderen Bank eröffnen, dann hat sich das relativ schnell.
In der Tat, aber solange du deine Karte hast, kannst du davon ausgehen, dass da bis auf Abhebespielereien an unsicheren Geldautomaten mit deinen Magnetstreifendaten, die ja in vielen Ländern schon gar nicht mehr genutzt werden, nicht viel passiert.
Also 60 Millionen Euro Schaden 2010 ist sicherlich Klacks, wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden an Euro jedes Jahr irgendwie durch das EC-System gehen. Für den Einzelnen, den es betrifft, ist es allerdings dann oft mehr als ein Klacks. Also ich bin selber Betroffener. Vor 2 Jahren haben sie mir das Konto leer gemacht mit genau so einem EC-Kartenspielchen. Da konnte ich bloß nachweisen, dass die EC-Karte niemals in meiner Hand war, weil die gerade erst zugeschickt wurde und auf dem Postweg geklaut wurde. Und solche Fälle werden dann komplett von der Bank als Kulanz übernommen. Wie es mit der Kulanz aussieht, wenn mit einer EC-Karte und sei es auch eine nachgemachte und der gültigen PIN an einem Geldautomat in irgendwo im Ausland, ohne jetzt irgendein Land zu erwähnen, die dortige Landeswährung gezogen wird, da ist die Bank dann eher auf der Nummer. Ja, wissen Sie, also die PIN hätten Sie nicht rausgeben dürfen, ne? Das wissen Sie schon, dass Sie das falsch gemacht haben.
Ja, es ist ein riesiger Aufwand, dass dann der Bank irgendwie, da muss man sich schon auf die Hinterläufe und viel Schrift.
Und das klappt auch nicht immer. Man sollte davon ausgehen, dass man, also es gab da auch so eine Beweislastumkehr, so nach dem Motto, Sie haben doch die PIN rausgegeben, Sie haben einen Skimming, ist das Fachwort an der Stelle, also gehackt ist jetzt so ein bisschen ein großer Begriff, es nennt sich Skimming, das heißt, es kommt da so ein Gerät vor den Automaten, der greift den Magnetstreifen mit ab, übermittelt den per Funk an den oder speichert das mit, bis derjenige, der das gemacht hat, irgendwie das Gerätchen wieder abholt. Und über eine kleine Webcam oder ähnliches wird dann auch mitgeschnitten, welche PIN-Nummer eingegeben wurde. Und aus diesen Daten werden dann im richtig großen Stil dann gefälschte Karten gemacht. Und die werden in irgendwelchen Ländern, wo teilweise die Banken auch wissen, was läuft. Weil den Banken ist es egal, wenn ich als Bankinhaber einer kleinen Bank irgendwo in einem lustigen Ausland weiß, dass jetzt der Typ wieder kommt mit den 10.000 EC-Karten und der zieht die bei mir durch einen Automaten irgendwie und ich habe nichts davon gesehen, aber ich habe 20% gekriegt. Ich kriege das Geld ja von der Bank in Deutschland.
Ja, aber
zum Thema Skimming muss ich euch unbedingt was erzählen.
Okay, warte, Christoph?
Ja?
Wir müssen jetzt gerade mal eine kurze Pause machen und dann kannst du gleich deine Geschichte vom Skimming erzählen. Einen kleinen Moment bitte.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Heute Chaos Radio mit Pluto und Nibbler, die gerade nicht so sehr zugegen sind anscheinend. Leute, wir sind hier schon, wir machen Radio. Vielleicht könnt ihr ein bisschen zuhören. So ein bisschen.
Ach so, die Mikros sind noch offen.
Ja, die Mikros sind noch offen. Hey, hey, willkommen zurück, guten Tag. Wir machen heute einen in Bar, also eigentlich, muss ich das mittlerweile fast schon sagen, eigentlich war der Plan heute mal über die Zukunft des bargeldlosen Geldtransfers zu sprechen. Wir haben gerade eine Stunde Kreditkarte gemacht. Mal gucken, ob wir da noch rumkommen. Wir reden jetzt gerade über Skimming. Skimming heißt, was passiert, nee, wie finden Leute die Geheimzahl zu meiner Kreditkarte raus? Da gibt es so kleine Spielereien irgendwie mit aufgeklebten Eingabepads oder Kameras, die das beobachten und. Und Christoph, der gerade am Telefon ist, wollte uns dazu noch eine spannende Geschichte erzählen. Hallo Christoph.
Ja, hallo, der absolute Hammer. Und zwar letzten Sommer habe ich an der Sparkasse in Potsdam Geld abheben wollen im Hauptbahnhof und habe halt die Karte reingetan, so ein normaler Sparkassenautomat halt. Ja. Und wie ich die da so drin habe, sehe ich halt, dass genau rechts von dieser PIN-Code-Eingabefeld sind halt so vier Profilschienen gewesen und in der Mitte zwei total dilettantische Bohrungen. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, da kommt doch jetzt gleich der nächste Typ, der setzt jetzt irgendwie so ein Metallkästchen darauf, was dann so aussieht wie der restliche Automat. Und links ist dann ein kleines Loch mit einer Kamera drin und dann wird schick gefilmt, was ich da für eine PIN eingebe. Und wahrscheinlich war das Ding entweder vorher drauf und das hat schon einer wieder weggeschleppt oder das kommt gleich rauf irgendwie. Und dieses ganze Ding war mit Doppelklebeband auf dem Automaten drauf.
Schön.
Ich habe einmal dran gerissen und ich hatte diese ganze Trägerholzplatte mit den dilettantischen Bohrungen und so einfach in der Hand, ne?
Hast du das noch?
Na, wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Dann bin ich rausgegangen und habe die Sparkasse angerufen auf der Hotline und habe denen das erzählt. Dann sagen die Leute bei der Sparkassen-Hotline irgendwie, ja, ach, tut uns leid, da können wir jetzt auch nichts machen, holen Sie mal die Polizei und so, wir wissen jetzt auch nicht, was wir tun sollen. Ja, sagen Sie es der Polizei. Dann habe ich den Notruf angerufen und habe denen das auch nochmal so geschildert, dass ich jetzt auch, dass das vielleicht schon ein bisschen auffällig war, aber ich habe es jetzt wieder darauf gepatscht und ich gehe jetzt mal unauffällig raus und die sollen vielleicht mal jemanden vorbeischicken, der vielleicht auch beobachtet, was jetzt da so passiert. Weil es ist ja auch eine gute Möglichkeit, die Leute dann auf frischer Tat zu ertappen. Und dann habe ich da ungefähr eine Stunde gestanden, dann irgendwann ein Funkwagen kam und inzwischen kam dann irgendwie ein Polizist, von dem ich dachte, er wäre der, den ich gerufen hätte. Das war dann aber ein Bundesgrenzschützer, der nämlich im Bahnhof saß. Ja. Darauf war ich nicht gekommen, dass man die hätte natürlich auch gleich fragen können. Ja. Er sagte dann, nö, das Ding ist da eigentlich schon immer drauf, da sind Werbetafeln von der Sparkasse drin. Ja,
schön. Das Problem ist aber in der Tat, also mach sowas in Zukunft vielleicht ein bisschen vorsichtiger, weil wenn sowas da drauf klebt, die Leute, die das bedienen, die sind in der Regel nicht sehr weit und wenn man sowas feststellt und sowas in der Hand hat, vorsichtig wieder rankleben, sich von dem Ding entfernen und erstmal irgendwie Polizei oder so, weil Gefahr für Leib und Leben ist dann das vielleicht auch nicht wert an der Stelle.
Ja, und vor allem, man kriegt sie ja nicht, wenn man auffällig das Ding abholt, klar, dann sehen die, das hat einer aufgedeckt und dann hauen die ab, ne, würde ich sagen.
Aber im Idealfall, also im Worst Case kriegst du eins aufs Maul und die nehmen das Ding wieder mit, weil sie natürlich das Ding nicht hinterlassen wollen, weil das Ding teuer war. Also da kann man sich schon...
Sparkasse mit Doppelklebeband, ich meine, die Rentner haben es ja eh alle noch nicht verstanden, aber irgendwie werden doch so langsam mal alle Leute dafür sensibilisiert, dass wenn einem Automaten irgendwas dran ist, dran gebastelt haben könnte, dass man dann aufmerksam wird. Und die Sparkasse baut eigene Werbetafeln mit Doppelklebeband auf ihre Automaten neben das PIN-Feld. Ich meine, das muss man doch in Hintern treten, sondergleichen, oder?
Ja, dafür.
Aber das war Potsdam, oder?
An einem Deutsche Bankautomaten, dass mir die Blende vor dem Kartenleser in die Hand gefallen ist. Ich dachte mir, hey, cool, ein Skimmer. Aber es war dann tatsächlich nur ein Plastikteil, was an der Stelle schlecht montiert war. Ich habe das denen dann in der Bank in die Hand gedrückt. Hier hätte auch ein Skimmer sein können. Wollt ihr nicht mal eure Automaten austauschen? Das ist wohl mal echt unter eurer Würde. Die wussten aber interessanterweise schon, was ich mit Skimmer meine. Also die Sensibilisierung ist da, aber in der Ausführung hapert es dann manchmal so ein bisschen.
Christoph, vielen Dank für diese sehr schöne Geschichte und wir werden in Zukunft alle mal nach Holzleisten Ausschau halten und Bohrungen.
Ja, schönen Abend.
Jo, viel Spaß dir, tschüss.
Was diese ganzen Skimming-Nummern angeht, da gibt es in der Tat Koordinierung zwischen den Banken. Es gibt den sogenannten EKS-Pool, findet man unter eks-net.de. Darüber tauschen sich die Banken aus, was für Fälle es gegeben hat und koordinieren sich auch, was die Schadensregulierung und so weiter angeht. Also die sprechen da schon miteinander über das Problem und gucken halt auch, dass wenn ein Kunde sowas moniert, ob das ungefähr in das Pattern reinpasst, was sie da haben. Also
gibt es da eigentlich
Nachrichten da auch Kunden proaktiv, wenn sowas vorgefallen ist und da andere Kunden noch mit an dem Geldautomaten waren und sie wissen, da gab es einen Skimming-Fall, dann wird sich da ja ausgetauscht. Und
gibt es denn da eigentlich so, also wonach guckt man denn da? Weil ich stehe oft vor so einem Geldautomaten, also man kennt, also ich kenne ja meinen Geldautomaten, wo ich immer hingehe. So, da fällt mir natürlich auf, wenn der sich ändert. Aber ich stehe oft vor Geldautomaten und denke so, das sieht jetzt ganz schön abgegrabbelt aus und die Tastatur ist auch echt tief eingelassen. Also möglicherweise hat er ja was gebaut so. Aber das sind dann doch immer die richtigen. Aber gibt's so Dinge, wie man das erkennen kann?
Ja, es ist schwer. Am besten sich vielleicht wirklich mal im Internet Google-Bildersuche Skimmer, ATM-Skimmer, sich das mal anzuschauen, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie so Zeug aussieht. Mhm. Es gibt bei neueren Automaten Anti-Skimming-Einrichtungen. Das sind so grüne Plastikaufsätze, die an der Stelle eine Aussparung haben, wo der Magnetstreifen ist. Das heißt, wenn man da einen Skimmer raufsetzen würde, dann würde man sehen, dass das nicht Teil dieses transparenten grünen Sicherheitsplastiks ist. Mhm. Dann gibt es zusätzlich noch in den Automaten Sicherheitsmechanismen. Ich weiß nicht, ob sowas deployed wurde, aber ich habe gelesen, dass das war ein Paper, das sich damit beschäftigt hat, wie man dagegen vorgehen kann. Und die halt überprüfen, ob irgendwie vor dem Schlitz irgendwas ist. Also die mit Sensorik das überprüfen. Ja, aber in der Regel einfach den Geldschlitz sich angucken, ob man das Gefühl hat, dass so irgendwas davor gesetzt ist oder ob der.
Okay, also merken wir uns mal, Google-Sucher ATM-Skimmer. ATM ist das Englische für Geldautomaten und dann kann man vielleicht mal ein bisschen was sehen.
So, das ist tierisch spannend, weil da echt viel, viel schicke Technologie und auch krass Low-Tech. Also von irgendwie 20 Euro Supermarkt-Plastik-Mini-Kameras, die auseinandergefriemelt und die Platine dann mit einem Kabel verlängert und um die Ecke bis hin zu, also da gibt es die abenteuerlichsten Konstrukte für sowas, weil sowas natürlich auch immer nicht teuer sein darf, wenn man viele davon deployen und zurücklassen möchte. Also das ist unglaublich erfinderisch. Und eine der neueren sind inzwischen auch schon ein bisschen angeheitert, aber das Cash-Trapping. Basteln so eine Blende vor den Geldausgabeschlitz, wo die Noten rauskommen.
Ja.
Das ist ja in der Regel so ein kleines Rollladentürchen, was aufgeht und wieder zugeht. Und da setzen sie eine identisch aussehende Blende davor mit einem Kleber dahinter, an dem dann das Geld hängen bleibt. Also das Geld kommt raus, bleibt an diesem Kleber hängen und das Türchen kann nicht zugehen, aber das Geld auch nicht rein, weil der Automat das Geld ja nicht ziehen kann, wenn es noch irgendwo klebt. Und du stehst halt vor dem Automaten und hast das Gefühl, da kommt kein Geld raus, es macht irgendwie Ratsch, Ratsch, Ritter, 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 so das Geräusch, aber da geht kein Türchen auf.
Krass.
Und der Schutz dagegen ist total low-tech. Sie haben einfach unten an das Türchen noch eine Kante rangemacht, dass man da nichts aufsetzen kann.
ein stetes Geben und Nehmen an Neuentwicklungen am Geldautomaten. Ich würde jetzt, also ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir in dieser Sendung noch zu bargeldlosen Transferdingern kommen. Ich würde jetzt gerne.
Google Wallet hörte sich vorhin ganz, das ging in die richtige Richtung, weil das ist in der Tat so ein Ansatz, diesen Übergang in ein Peer-to-Peer-System zu gehen.
Darf ich bitte nochmal vor? La, la, la. Okay. Was ich tatsächlich gerne nochmal wissen würde, ist, wie das ist mit Prepaid-Kreditkarten. Also sagen, oder anders formuliert, anonyme Kreditkarten. Gibt es sowas? Wenn ja, wie macht man das und wird sich das durchsetzen?
Da ich gerade eine in der Hand habe, kann ich ja vielleicht kurz dazu was sagen.
Ja, bitte.
Das gibt's. Nennt sie, kommt von Visa. In dem Fall ist die bei irgendeiner Tankstelle gekauft, lag da an. Einfach in den Prepaid-Karten mit rum, also da, wo man sozusagen seine 20 Euro Aufladekarten fürs Handy kaufen kann, lag die dazwischen, hat 10 Euro gekostet, die erste Aufladung irgendwie an der Kasse war umsonst, muss man im Internet einmal am besten über ein Proxy-Tor oder irgendwie sonst wie geheim aktivieren, Daten abgeben.
Du kaufst die Karte und kaufst dann noch einen Gutscheincode oder wie?
Genau, die Karte kostet einmal 10 Euro, die hat noch keinen. Die ist dann noch nichts wert, mit der kann ich nichts zahlen. Und ab dem Augenblick, wo ich sie im Internet registriert habe, kann ich dann hier eine Telefonnummer anrufen oder entsprechende Guthabencodes kaufen und die wie bei einem Prepaid-Handy halt draufladen.
Aha, okay.
50 Euro draufladen oder 100. Ja. Einige Tankstellen bieten das an. Tankstellen versuchen ja mittlerweile den Geldautomaten auch Konkurrenz zu machen. Die haben dieses komische Geldhandling-System jetzt, wo man an der Tankstelle irgendwie Geld abheben kann. Und da kann man jetzt auch die Kreditkarte an der Tankstellenkasse dann auffüllen.
Möglich gemacht hat das ein Urteil, was es gab. Das ging durch viele Instanzen. Weil das natürlich schon sehr praktisch ist, ja, so Prepaid-Bezahlkarten zu haben. Das ist ein unglaublicher Markt, gerade ja für das untere Drittel der Transaktionen vom Volumen her. Mhm. Und ja, letztinstanzlich wurde dann da festgelegt, dass sowas in Deutschland legal ist, ohne Registrierung des Teilnehmers, der diese Karte besitzt, bis 150 Euro. Also das ist die Grenze, bis zu der uns sozusagen zugestanden wird, anonym mit digitalen Bezahlkarten, umgehen zu können.
Und das heißt, mehr kriegt man da nicht drauf auf so einer Prepaid-Karte?
Richtig, genau. Das ist der juristische Rahmen. Ab dem Rahmen müsste man dann eine Registrierung vornehmen und das ist natürlich dann wieder ein anderes Produkt.
Stichwort an der Stelle Geldwäsche.
Genau. Okay.
Weil ganz klar, Geld, das fließt, muss natürlich kontrolliert werden, weil wenn es in zu großen Mengen fließt, könnte ich damit ja meine illegal von meinen Parteifreunden eingesammelten Spenden irgendwie waschen.
Wer macht denn sowas?
Niemand.
Gut. Gut, dass wir darüber geredet haben.
Gibt es auch in anderen Ländern, das sind die klassischen Giftcards. Also da hat man eine Geschenkkarte, die man irgendwie verschenken kann mit irgendwie einem Guthaben drauf, was halt eine ganz normale Zahlkarte ist.
Was halt ziemlich aufwendig ist, wenn man 5 Millionen Euro Drogengeld irgendwann irgendeine seine Lieblingspartei spenden möchte. Und jetzt geht man zum nächstgelegenen Baumarkt und kauft dort für besagtes Bargeld entsprechende Gutscheinkarten. In jeweils Höhe 25 oder 50 Euro hat man halt hinterher doch einen größeren Container voll mit so kleinen Karten.
Ja. Und also wichtig war es denen, glaube ich, einfach nur, dass deutlich in der Entfernung zur Geldwäschegesetzhürde von 15.000 Euro, also ab 15.000 Euro ist eine Transaktion Geldwäschegesetz relevant und dass man einfach ganz weit davon entfernt bleibt und das wirklich nur für den,
Okay, also anonym mit Plastikgeld bezahlen, also einsetzen tut man die wie eine normale Kreditkarte, also wenn ich damit bezahle irgendwie.
Mhm. Ist eine richtige Kreditkarte, bloß jetzt nicht personenbezogen ist.
Genau.
Okay. Das geht also. Die andere Frage, die ich hatte, ist, wie sieht es denn jetzt aus? Kunde mit Händler geht, wie ist es denn Kunde mit Kunde? Also wie kann ich dem Nibbler jetzt irgendwie 2 Euro für einen Döner geben?
In bar.
Okay, ich habe kein Bargeld mehr, sondern möchte das gerne. Leute, macht's mir nicht so schwer hier heute. Meine Güte. Nein, also ernsthaft, gibt es dann...
Ich nehme auch deine Kreditkartennummer. Also
nein, ich möchte dir meine Kreditkartennummer nicht geben.
Und die hinten drauf steht.
Nein. Ich würde dem auch zutrauen, dass er das Geld kriegt, ohne dass er die Nummer vorher von dir... Aber unheimlich davon.
Ich habe heute gelernt, ich gebe dir nicht meine Nummer, nein.
Es gab da mal den Politiker, der behauptet hat, irgendwie das deutsche Bankensystem sei so sicher, dass er auf einer großen Pressekonferenz unbedingt seine Kontonummer jetzt erzählen muss.
Schön.
Es waren 3 Stunden oder so, bis sein Konto leer war. Also
sehr schön.
Ja gut, wobei das wahrscheinlich Lastschrift an der Stelle war.
Ja, ELV und Tschüss.
Das haben wir ja auch. Das ist auch eine speziell... deutsche Geschichte, das gibt es auch natürlich in anderen Ländern, aber generell Lastschrift, dass man eben nur mit dem Wissen einer Kontonummer und einer Bankleitzahl Geld einziehen kann.
Aber das kann man ja immer sozusagen, Lastschrift kann man immer zurückrufen.
Innerhalb von
6 Wochen. Ne?
6 Wochen, ja.
Genau. Muss man halt
es
nur
waren keine Lastschriften. Der Spaß an der Sache war, es waren tatsächlich Überweisungen, die nicht rückrufbar waren an gemeinnützige Organisationen und da war das Geld echt los.
Das wüsste ich gerne, wie das funktioniert hat.
Es gab immer mal wieder Berichte über Überweisungsträger auf Papier, die ausgefüllt wurden, wo dann auch irgendwie so mit XXX und Dagobert Duck unterschrieben wurden und die dann irgendwie trotzdem durchgehen.
Da wird ja inzwischen auch nicht mehr der Name geprüft. Bei kleinen Überweisungen...
Wurde noch nie. Also es wurde auf den kleinen Überweisungsträgern wurde noch nie kontrolliert, irgendwie unterhalb einer gewissen Summe, was da wirklich draufsteht. Es gab da mal die Idee, dass man Denial-of-Service-Attacken gegen Banken fahren kann, indem jeder allen seinen Freunden 5 Cent auf einen Papierträger überweist. Die Bank ist verpflichtet, es innerhalb von 3 Tagen auszuführen. Das ist so eines der netten Bankengesetze. Wir haben also Banken müssen innerhalb von 3 Tagen operabel sein. Also sie müssen Überweisungen ausführen gegenüber dem Kunden, aber auch gegenüber anderen Banken. Deswegen mögen Banken es nicht, wenn sie 3 Tage gar nichts können. Ja. Und sie dann komplett so zu überlasten und sie dann hinterher dafür anzuklagen, dass sie irgendwie diese 3 Cent nicht an ihn überwiesen haben, war mal so eine Idee, die wahrscheinlich Gott sei Dank auch nicht gemacht wurde, weil, wie wir jetzt in den letzten 2 Jahren ja mehrfach gelernt haben, ist, Banken sind systemkritisch.
In der Tat. Und deswegen würde ich jetzt schon wieder gerne zum Thema kommen, wie ist denn das eigentlich, Leute untereinander Geld überweisen, ohne den Umweg, Zwischenweg über eine Bank oder einen Händler oder irgendwas zu machen? Geht das? Gibt es da Ideen zu?
Da gab es mal ganz viel. Also es gab so Sachen wie zum Beispiel diese Geschenkkarten oder ähnliches. Das heißt, ich kann sozusagen Wert. Also was ist Geld? Geld ist sozusagen eine metaphysische Abstraktion von meistens Arbeitsleistung, weil dem Gold ist es egal, wem es besitzt, nur der Goldschürfer, der findet es spannend. Das heißt, ich habe sozusagen eine Metereinheit von einer gewissen Arbeitsleistung, die kann ich hin und her schieben. Und irgendwie brauche ich einen Token, ein Stück, das diesen Wert versinnbildlich, das vertrauenswürdig ist und das ich hin und her schieben kann. Das heißt, das war früher mal ein Stückchen Gold, dann war es so ein Stückchen Papier und jetzt ist es halt so ein Stückchen Plastik. Naja, da ist es nicht mehr das Geld, das muss man halt auch an der Stelle immer wieder sagen. Das ist halt nur das Verrechnungssystem, mit dem im Hintergrund wiederum Zahlen hin und her geschoben werden, die jetzt das Geld darstellen. Das heißt, wenn du an einen Freund Geld geben möchtest, dann musst du etwas suchen, was so viel Wert hat, dass es der Freund einfach gegen etwas tauschen kann, was ihm was wert ist. Das heißt, wenn der Freund jetzt zum Beispiel Hunger hat, dann solltest du ihm etwas geben, womit er in der Lage ist, sich einen Döner zu kaufen. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du anfängst, World of Warcraft zu spielen. Und wenn du bei World of Warcraft genügend Monster gekillt hast oder irgendein anderes dieser Online-Spiele, genügend Monster gekillt hast, dann hast du ganz viel Gold und das Gold kannst du eintauschen gegen bare Münze. Was übrigens sehr spannend ist, an der Stelle mal eine Buchempfehlung, das neueste Buch von Neal Stephenson, Riamde, also sozusagen Read Me falsch geschrieben, geht komplett um den Fall, dass der Inhaber einer solchen Online-Spielebude, ehemaliger Drogenschmuggler und ansonsten natürlich auch die supercoole Type vom Herrn, wird in einen Erpressungsfall hineingezogen, wo es darum geht, dass den Leuten per Trojaner ihr Rechner verschlüsselt wird und die sollen dann in diesem Online-Spiel irgendwo hingehen, an eine bestimmte Stelle, sollen dort einen bestimmten Spielgeldbetrag vergraben, damit der Trojanerschreiber dann an dieser Stelle mit seinen Leuten wiederum das Spielgeld ausgräbt und dann über die entsprechenden Vermittlungsstellen aus dem Spielgeld wieder reales Geld macht. Und das geht überall. Das heißt, ich habe überall diese Vermittlungsstellen von Leuten, die bereit sind, Spielgeld anzunehmen und dafür reales Geld auszuzahlen oder reales Geld anzunehmen und dafür Spielgeld auszuzahlen.
Jetzt möchte ich aber, wenn ich auf einem sozusagen unterwegs bin und dem Nibbler einen Döner ausgeben will, ja nicht meinen World of Warcraft anwerfen.
Warum nicht?
Weil das ganz schön lange dauern würde, bis man den Gegenwert eines
Döners... Ich nehme auch keine Second Life Lindendollars.
So sieht es aus.
Das heißt, die sind auch echt alt.
Aber gibt es da, also jetzt fiel irgendwie vorhin schon mal der Begriff Google Wallet, gibt es da irgendwie so Technologien, die ein bisschen praktikabler sich zumindest anhören?
Das wird kommen. Also gerade Google Wallet und dann gibt es von Google jetzt auch die Brille und es gibt noch ein zweites Buch, das total empfehlenswert ist, nämlich Demon von einem Herrn Suarez aus Amerika. Da haben wir dann alle diese Brillen auf, die bei Google jetzt ja auch bald kommen. Und über diese Brillen siehst du dann, wer Nibbler in einer zweiten Realität, also sprich in der Online-Welt, in dem Multi-User-Spiel dahinter ist und kannst ihm sozusagen nur durch Angucken und zweimal blinzeln im dahintergelegten Google Wallet das Spielgeld geben und er blinzelt dann den Dönerverkäufer an, der hat auch so eine Brille an und dann ist das Geld bezahlt, der Dönerverkäufer gibt das Geld rüber. Das ist Science Fiction, aber es ist insofern Science Fiction als also nicht Science Fiction, die Technik ist da, die Zahlungssysteme da sind da, Google Wallet gibt's, was im Prinzip auch nichts anderes ist als ein namensbasiertes Zahlungssystem, das wiederum gegen eine Kreditkarte gesichert ist. Und die Kommunikationsformen sind auch da, das heißt die Möglichkeit, sich zu sehen, die Brille kommt gerade und das Buch, das das alles beschreibt, wie das dann mal alles so richtig gut wird und sozusagen die neue IT-Revolution den Planeten dann beherrschen wird, heißt Demon von Suarez.
So, und jetzt nochmal einen Schritt zurück und einen Schritt praktikabler, also realer, dieses Google Wallet, ist das tatsächlich sozusagen so eine Science-Fiction-Brille oder ist das, ich habe irgendwas mit Handys im Hinterkopf, Handys, die man aneinander hält und dann wird da irgendwie...
Also Google Wallet ist erstmal eine Handy-Applikation, die auf Checkout basiert. Das heißt, erstmal habe ich Checkout und Checkout ist das Online-Zahlungssystem von Google. Wenn ich bei Google im Market oder sonst wo irgendwas zahlen möchte, dann mache ich das über Checkout. Und Wallet ist die Schnittstelle zwischen Checkout über diese Near-Field-Communication, das heißt wiederum über eine Funkschnittstelle, die nur im Nahbereich funktioniert, zum Zahlterminal des Händlers. Also auch hier kein Peer-to-Peer, also aktuell Wallet, kein Peer-to-Peer. Das heißt, ich habe sozusagen die Möglichkeit, eine App auf meinem Handy zu haben, die diesen eingebauten Funkchip benutzt, um mit dem Funkchip des Händlers in seiner Kasse zu reden und dem Funkchip des Händlers ein Einmalpasswort zu sagen und eine Summe und wer ich eigentlich bin und was ich gerade kaufe und noch ein paar Sachen. Und mit diesem Einmalpasswort und der Summe kann der Händler dann sofort, natürlich online, wahrscheinlich auch über Android, Android for Cash Desks, gibt's glaube ich noch nicht, kommt bestimmt irgendwann, dann zu Google gehen und dort das Geld gutgeschrieben kriegen und hat dann die Zahlung autorisiert, so wie bei der Kreditkarte auch. Deswegen meinte ich vorhin irgendwie, da ist kein Unterschied. Ich habe wiederum eine Nummer, ich habe wiederum einen Namen, der dahinter steht und ob ich das nun Kreditkarte nenne oder EC-Karte oder Google Wallet oder PayPass oder sonstiges. Es sind eigentlich nur die Schnittstellentechnologien zwischen dem, der zahlen möchte und autorisiert und dem, der die Zahlung empfängt und dann die Ware oder was auch immer herausgibt.
Das charakterisiert interessanterweise wirklich alle diese Systeme, also sei es irgendwie World of Warcraft, sei es Second Life oder sonst irgendwelches Geld, dass man sich jetzt auch in irgendwelchen Online-Webgames, ich schenke dir ein Schaf auf, hast du nicht gesehen, farm.de. Das wirtschaftliche Interesse ist einfach nicht da. Wir hätten sowas schon sehr viel früher haben können, nämlich bei der unscheinbaren Geldkarte. Die Geldkarte war nämlich tatsächlich ein Ding, worauf mittels einer Authentifizierung Geld auf- und abgebucht werden konnte. Das war da auch angedacht und wurden, glaube ich, auch welche ausgegeben, aber hat sich nie so richtig verbreitet, da wirklich eine anonyme, nicht konten- oder kartengebundene Zahlung zu haben, eine Whitecard, genau, wo du halt sagst, okay, ich zahle da jetzt Geld ein auf diese Karte, das ist dann auf diesem Geldkartenchip. Und die Idee wäre weiterhin gewesen, dass man von einer Geldkarte auf eine andere Geldkarte Geld übertragen kann. Mhm. Das war auch spezifiziert, das wäre mit der Geldkarte gegangen. Aber es gibt schlicht kein wirtschaftliches Interesse dahinter. Weil wenn Kunden zwischeneinander Geld übertragen, verdient da niemand was dran. Und es gibt einfach kein Unternehmen, was sich da irgendwie den Schuh anziehen möchte und sagen, ja, finde ich eine gute Sache, auch Geld verdienen ist jetzt nicht so. Die Leute haben zwar auch irgendwelche anderen Bezahlmechanismen, wo wir ein bisschen Geld abgreifen könnten, aber wir sind mal lieb zum Kunden und finden das mit dem Geld von A nach B ganz toll. Also gab da einfach nie wirtschaftliches Interesse dahinter, dass wirklich Kunden miteinander ohne Banken Geld transferieren.
Ist, weil die Banken da schon auch mit dabei sind, muss man bei der Geldkarte, selbst bei Karte-Karte-Zahlung, Geldkarte arbeitet immer mit einem Schattenkonto. Das heißt, es wird wiederum nur von Karte zu Karte übertragen. Ich verspreche dir zu zahlen und im Hintergrund auf einem Schattenkonto, das bei den ausgebenden Banken geführt wird, wird die eigentliche Zahlung ausgeführt.
Ja,
das heißt, die Bank weiß, wer wem was gibt.
Das Schattenkonto bei der Geldkarte auch nur nachgezogen wurde. Also du kannst mit deiner Geldkarte schon eine verbindliche Transaktion machen, ohne dass das Schattenkonto im Spiel ist. Das Schattenkonto ist wirklich nur da gewesen, um nachzuvollziehen, ob da jetzt irgendwo großer Betrug passiert und an welcher Stelle und dann da mal einzugreifen. Aber es war jetzt nie was, was wirklich für Transaktionen Ausschlag geben.
Ist das sozusagen technisch dasselbe System, was ich in der Mensa habe, wenn ich irgendwie mit so einer, da gibt es ja diese Aufladekarten, wo ich einen Zwanni in den Automaten schiebe und dann ist das so
genau das gleiche. Im Prinzip schon. Ja, der Unterschied ist, dass bei deiner Mensa-Karte deine Mensa-Karte meist ein ID-Token ist und das irgendwo zentral gespeichert wird.
Okay,
das kommt jetzt auf dieses Thema an. Bei der Geldkarte ist es aber in der Tat so, dass der Betrag auf der Karte tatsächlich gespeichert wird. Also deine Karte
macht aber keinen Unterschied, weil wenn ich meine Geldkarte verliere und da sind noch 20 Euro drauf, dann kriege ich drei Tage später von meiner Bank eine Gutschrift über 20 Euro.
Kriegst du nicht. Nein, ist definitiv weg. Also das Geldkarte ist wie Bargeld gewesen. Definitiv. Also und da kriegst du auch von deiner Bank keine Erstattung für, wenn dir die abhanden kommen mit dem Geld drauf.
Das heißt, da war es ein Versuch, aber kein wirtschaftliches Interesse. Jetzt ist ja nicht immer wirtschaftliches Interesse ausschlaggebend an so Dingern. Wir haben es am Beispiel Bitcoin, haben wir schon kurz erwähnt. Da wurde das ja versucht. Das will ich tatsächlich jetzt hier nicht nochmal ausführen wollen, weil da gibt es das Chaos Radio 169, ist es, glaube ich. Das kann man sich gerne nochmal komplett anhören. Da wird das erklärt. Gab es denn noch andere Ansätze? Also Community-driven, wie es im Bullshit-Bingo so schön heißt. Gibt es da noch andere Ansätze, sowas zu realisieren? Also sagen, jetzt nicht von Banken aus, sondern halt dass irgendwelche Hacker sich das ausgedacht haben oder so?
Neues Geld fürs neue Internet. Also wir kommen jetzt an der Stelle auf gerade die Frage, dass irgendwelche Hacker sich ausgedacht haben. Das stellt halt eine grundsätzliche Systemfrage von, was ist eigentlich Geld? Im Sinne von, wer gibt das eigentlich aus? Wer sollte das eigentlich machen? Also wir haben, Entwicklung des Geldes war tatsächlich privatwirtschaftlich. Es gab irgendwie in den USA auch mal so zu Bürgerkriegszeiten gab es sowas wie Free Cat Banks, die haben dann ihr eigenes Geld gedruckt, unabhängig vom Staat und solche Dinge, wurden aber alle vom Staat wieder eingefangen. Und jetzt aktuell leben wir in einer Welt, in der die aktuellen Zahlungssysteme nicht die Zahlungssysteme, aber das Geld an sich stark vom Staat kontrolliert wird. Manchmal geht's schief, siehe haben wir ja gerade immer in der Presse. Aber nichtsdestotrotz leben wir in einer Welt, die von M1, M2 und M3 regiert wird. Also von den drei Geldmengen, mit die gerechnet werden. In dem Augenblick, wo Linden-Dollars oder Coins bei Facebook oder irgendwie Gold bei World of Warcraft oder sonstiges eine neue Währung erschaffen, mit dem tatsächlich auch gehandelt wird, mit der Leute Dinge zahlen und sei es auch nur ein virtuelles Schaf, aber das Schaf kann man dann wiederum tauschen gegen einen echten Döner vielleicht. Das würde ja irgendwie auch ganz gut zusammenpassen.
Und das eine relevante Größe übersteigt.
Und eine gewisse Menge einfach an Geld damit transferiert wird, habe ich eine M4. Das heißt eine vierte Geldmenge, die bei den Bundesbanken nicht überwacht wird. Das erste ist das Papier, also es gibt das Papiergeld, das Bargeld und das Kontokorrentgeld oder so, steht im Internet.
Ja. Schön. Gut.
Also das Wichtige ist sozusagen, ich habe die drei Geldmengen, die ich habe. Das sind einmal die Gelder, die bei den Banken auf dem Stapel liegen. Die Gelder, die tatsächlich im Bargeld umlauf sind. Und dann in der Mitte gibt es noch was.
Also das, um es mal ganz abstrakt zu halten, ist der Staat natürlich daran interessiert, über die Geldmenge, die im Umlauf ist, eine gewisse Kontrolle zu haben, weil je mehr Geld da ist, das ist die Inflationsgeschichte, desto weniger ist das Geld in der Theorie wert. Und wenn da jetzt eine Firma kommt, die künstlich Geld erfinden kann, für das man Dinge eingetauscht bekommt, ohne staatliche oder ohne externe Kontrolle, ist natürlich der Anreiz gegeben, dass die von diesem Geld, das sie ja frei produzieren können, mehr produzieren und dadurch einen Einfluss auf das wirtschaftliche System haben gegeben. Deswegen ist das natürlich sehr schädlich für die Wirtschaft insgesamt, wenn es da nochmal einen dritten Akteur gibt, der sozusagen aus der hohlen Hand Geld erzeugen kann. Da ist, glaube ich, kein Staat oder keine Zentralbank groß erfreut darüber.
Aber es stellt halt auch dieses ganze System so ein bisschen in die Frage, weil Geld im Prinzip hat damals mal mit Mefo-Wechseln angefangen, dass wir tatsächlich aufgehört haben, irgendwie Geld gegen Ware immer direkt zu sehen. Also die Goldbindung von Wert, die Goldbindung von Geld war im Prinzip Mefo-Wechsel, die Erfindung davon wurde dann.
Mefo-Wechsel?
Mefo-Wechsel.
Mefo?
Das war eine Erfindung 33, mit der die Autobahnen finanziert wurden. Hat so einen. An der Hjalmar Schacht erfunden und der hat damit dafür gesorgt, er hat so das erste Mal Wechsel auf die Ernte vom nächsten Jahr ausgegeben. Das heißt, er hat sozusagen Geld, das der Staat damals nicht hatte, woran die Regierung vorher auch gescheitert ist, weil die Autobahnpläne gab es ja schon, aber man konnte sie nicht zahlen. Also hat sie ja sich überlegt, wie zahlen wir die? Okay, was haben wir? Okay, wir haben ein großes Land, wir haben eine Wirtschaft, wir haben blonde Mädchen, die irgendwie draußen auf den Feldern das Stroh einsammeln und eine Ernte einfahren, wie man sich das so schön auf diesen tollen Bildern von damals irgendwie so gesehen hat. Und der ist auf die schlaue Idee gekommen, dass das ja ein Riesenwert ist, und dass man auf die Wirtschaftsleistung eines Landes, nämlich also auf die Ernte des Jahres, auf die Kohleförderung, auf die Erzgewinnung, auf die produzierten Autos, auf die was auch immer, dass das der Wert ist, den ich als Sicherheit benutze, um einen Wechsel auszustellen. Und dieser Wechsel ist quasi neues Geld. Und gegen dieses neue Geld kann ich auf Basis dieses neuen Gelds drucke ich dann kleine Scheine. Und diese kleinen Scheine gebe ich den Leuten, damit sie heute arbeiten, damit sie nächstes Jahr sich von diesen kleinen Scheinen dann ein Auto, damals noch nicht ein Auto, ein Roller, ein Fahrrad und Brot und Milch auch kaufen können. Das heißt, es wurde, also einer der großen Umstiege im Geldsystem war das Weggehen von, du gibst mir deinen Schein Papier, ich gebe dir ein Stück Gold dafür. Mhm. Wurde quasi mit dem Mefo-Wechsel angefangen und dann mit dem Zusammenbruch von Bretton Woods 1974, als die Amerikaner den Engländern keine 5 Milliarden Euro Dollar in Gold ausliefern wollten, haben die einfach Bretton Woods gekündigt. Sollte man sich immer überlegen, wenn man davon ausgeht, dass der Dollar zusammenbrechen wird. Die haben schon mal, als ihre Leitwährung zusammengebrochen ist, einfach das System gekündigt und waren danach mehr oder weniger schuldenfrei. Bretton Woods, Zusammenbruch 1974.
Okay, das ist in der Tat was man vielleicht mal im Internet nachlesen sollte.
Ich finde es ein durchaus spannendes Thema.
Wir sind zu weit. Wir müssen jetzt an dieser Stelle mal eine kurze Pause machen.
Wunderschönen Alternativlos-Podcast. Unter alternativlos.org haben sich Frank und Fefe tatsächlich mal in mehreren Stunden dieses Themas Geld und was das eigentlich ist und was daraus geworden ist und so weiter angenommen. Da werden auch diese Geldmengen erklärt. Das ist vielleicht nochmal ein interessanter Pointer.
Okay, könnt ihr euch raussuchen. Währenddessen machen wir es Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann nochmal vielleicht in einer halben Stunde kriegen wir es noch geklärt, wie dann in der Zukunft die Transferleistungen aussehen.
Fritz, Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Heute Chaos Radio mit Nibbler und Pluto. Hallo und willkommen zurück. Und mein Name ist Markus Richter und ich versuche seit anderthalb Stunden aus den Beinen rauszukriegen, wie Zahlungsmittel in Zukunft ohne Bargeld funktionieren. Das ist nicht so einfach. Ich habe heute schon gelernt, Kreditkartenübertragungen sind so lala, aber kann man schon mal machen. Es wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit kein System geben, wo wir untereinander, also einfach sozusagen gegeneinander Geld austauschen, ohne dass irgendwie Bargeld im Spiel ist oder noch eine Bank. Und jetzt wollte ich euch einfach mal fragen, was haben wir denn noch vergessen an Zukunftsaussichten? Was gibt es da noch oder was ist da möglicherweise schon bescheitert? Ist zum Beispiel sowas wie Flatter, der von Kennern auch der Tim Pritloff Fund genannt wird, ist das ein Zahlungssystem? Dieses, man klickt im Internet auf einen Knopf, die verwalten wie irgendwie Bargeld, was man vorher eingezahlt hat?
Das ist ja grundsätzlich eine ganz andere Lösung für ein Problem, was man bisher immer mit Zahlung in der einen oder anderen Weise. Also das Problem, was Flatter löst, ist, dass Leute für immaterielle Güter größtenteils in irgendeiner Form eine Vergütung bekommen. Das ist bisher klassisch im Internet so gelaufen, wenn sowas überhaupt passiert ist mit Werbung. Also über den Umweg der Werbung, also so wie wir auch das andere Radio und Fernsehen, was es da draußen gibt, bezahlen mit unseren Nerven. Ich hatte das letzte Mal mit dem Auto im Taxi nach Tegel raus. Das ist schon ganz schön teuer. lange Rede, gar keinen Sinn. Also da wurde die Indirektion bisher über Werbung gegangen, dass man halt als Produzent noch ein bisschen Fremdcontent beipackt, für den man dann bezahlt wird, den dann die Hörer oder Leser oder was auch immer erdulden müssen. Und Flatter rollt das Ganze eben andersrum auf. Da kann man als Leser sagen, okay, das hat mir gefallen, da klicke ich jetzt und habe geflattert. Und was dann am Ende des Tages oder des Monats in dem Fall passiert, ist, dass Flatter sich anguckt, okay, wie viel Mal hat dieser Nutzer was geflattert?
Also wir können diesen Nutzer auch benennen.
Genau.
Dieser Nutzer hat einen Namen.
Genau. Ja. Ist eindeutig identifizierbar. Ja. Und das, was dieser Nutzer in diesem Monat eingezahlt wird, hat, wird durch alle aufgeteilt und jeder bekommt da, je nach Anzahl, wie häufig und überhaupt geflattert wurde, dann seinen Teil davon. Das ist sozusagen nicht nur ein Bezahlkonzept, sondern auch nochmal dieses Entlohnungsproblem. Also wie teile ich das Geld, was jemand im Monat für Immaterialgüter, die er im Internet dargeboten bekommt, ausgeben möchte, wie teile ich das auf? Das ist also eine sehr spezialisierte Lösung, auch wenn Peter Sunde, der ja das mit ins Leben gerufen hat, jetzt schon am Überlegen ist, was man da in Zukunft noch mehr draus machen kann. Aber auch da stößt er auf das Problem, dass er da ja in eine Richtung gedacht hat, in die halt bisher so noch niemand so richtig direkt gehen wollte.
Also das Thema Micropayments für Content. Also es geht schon irgendwie, Flatter ist schon auch Teil der Problematik, wie zahle ich im Internet zukünftig Krams. Ja. Und Content ist an der Stelle natürlich ganz weit vorne oder Blogbeiträge oder ich folge jemanden auf Twitter und dann kann ich dem per Flatter meine Gunst erweisen und klicke seinen Twitter-Account oder flattere seinen Twitter-Account. Das hat sich halt einfach noch nicht weiter durchgesetzt, irgendwie, was ein bisschen schade ist, weil im Prinzip ist die Idee, die dahinter steht, schon sehr gut. Mhm. Aber es gibt auch ein paar Leute, die damit durchaus auch leben und von daher ist das derzeit schon ein gültiger Marktteilnehmer. International ist es halt aktuell noch nicht so relevant.
Ich wollte gerade sagen, ist ja sozusagen in Schweden, glaube ich, auch entwickelt oder Großbritannien oder wo?
Schweden.
Und ist aber tatsächlich also ein deutscher Dienst, könnte man sagen, von den Nutzerzahlen
her. Von den Nutzerzahlen her größtenteils, ja.
Also Tim Pritloffs Fanclub hat sich einen Flatter-Account besorgt und klickt den jetzt. Das kann man schon so zusammenfassen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, irgendwie, ich habe das jetzt so im Halbjahresschnitt irgendwie mal gemacht, wer wie viel Flatters kriegt, ist irgendwie Tim mit 14.000 dabei. Der nächstbeste ist dann Tim und der andere Moderator, der hier immer arbeitet, Holgi, mit nochmal 12.000 und der nächstbeste hat dann 6.000 und das ist auch einer aus dem Chaos-Umfeld. Also von daher, das ist schon eine ganz gute Sache und es ist gut, dass die Leute da an der Stelle auch so viel machen und durch ihre Followerschaft dann auch tatsächlich dafür sorgen, dass so ein modernes System, um Content zu bezahlen, abseits von Werbung und direkten Zuschüssen von irgendwelchen Industrielobbyisten, die da ihre Produkte platzieren wollen oder einfach ja, Blogger kaufen, damit sie irgendwie lustig über Sachen reden, weil sie genug Follower haben. Also es ist ein ehrliches, offenes System und es ist gut, dass es an der Stelle promotet wird. Man kann ihm nur wünschen, dass es sich weiter verbreitet. Aktuell systemrelevant wie gewisse Banken ist es halt noch nicht.
Ja, aber es macht halt Mut, dass man sieht, dass so ein System, was mit einem ganz neuen Konzept daherkommt, durchaus funktionieren kann, wenn hinreichende Masse an Leuten sieht, okay, das ist eine interessante Lösung für das Problem, das gab es so noch nicht, das verwenden wir jetzt mal. Also das gibt schon Mut, da mal einen Vorstoß zu machen, um mal zu gucken, probieren wir mal aus.
Aber haltet ihr das wirklich für zukunftsfähig? Weil ich habe eher den Eindruck, bei diesem System, das funktioniert in so einem bestimmten Umfeld. Ich sag's mal, es ist
eine sehr spezifische Lösung.
Es ist nerdkompatibel und kommt da nicht drüber hinaus. Und was es ja auch nicht klärt, ist sozusagen, es klärt immer noch nicht das Problem, ich möchte einen Kleinstbetrag in elektronischer Form an irgendjemand weitergeben.
Dafür gibt es eine Lösung. Die Lösung ist gerade in Arbeit und sie nennt sich, es fängt mit F an. Also wenn meine Tochter sagt, es fängt mit F an, dann weiß ich, sie will Fernsehen. Wenn ich jetzt sage, es fängt mit F an, wer rät das Wort? Wer hat die Lösung? Wer ist die Zukunft? Facebook? Facebook ist die Lösung. Facebook ist die Zukunft. Aha. Facebook wird uns alle retten.
Nämlich wie?
Indem Facebook mit PayPal kooperiert für kostenlose Peer-to-Peer-Payments, die innerhalb von Facebook realisiert werden. Und was dafür genutzt wird, sind PayPal-Accounts. Mhm. Und da konnte man bis jetzt ja schon, PayPal ist tatsächlich das einzige derzeit existierende Zahlungssystem, das weltweit relevant ist, systemrelevant, und bei dem Peer-to-Peer-Zahlungen möglich sind. Okay. Und das allerdings zu nicht unerheblichen Gebühren. Das heißt, von den 2 Euro, die jetzt hier für den Döner von gestern zu bezahlen wären, gehen dann, ich habe die aktuelle Preisstruktur nicht im Kopf, aber ich lasse mir damit gerade irgendwie für ein Buch, das ich geschrieben habe, irgendwie die Donations schicken. So eine Art Flatter-Simulation steht einfach vorne in der Einleitung drin. Wenn du das Buch gelesen hast und nichts dafür bezahlt hast wegen PDF, dann schick mir doch ein bisschen was an PayPal, wäre doch einfach nett. Und von daher sind sie da die einzige Möglichkeit, wie man sich solches Geld schicken kann, aber man muss so mit 30% Transaktionsgebühren rechnen. Und das ist natürlich für Kleinzahlungen im privaten Umfeld, also wenn du mir gestern einen Döner ausgegeben hast und er hat 2,50 gekostet und willst mir heute das Geld wiedergeben, dann wirst du mir nicht 3,60 Euro dafür zahlen wollen, weil du 30% draufschlagen musst, damit ich meine 2,50 kriege. Ja. Das heißt, das ist ganz klar, Peer-to-Peer ist sozusagen Micropayment ohne Transaktionsgebühr. Und das ist deswegen interessiert es auch keinen von den großen Systemanbietern, weil wenn die Micropayment mit irgendeiner Porno-Site oder mit irgendeiner Content-Site, mit der Paywall von New York Times oder Economist oder wem auch immer machen, dann haben die da den Händler und von dem Händler können sie Prozente nehmen und das bringt ihnen Geld. Bei einer Peer-to-Peer-Zahlung, niemand möchte irgendwie den Zahlungssystemaufschlag obendruf zahlen, das wird keiner tun. Deswegen hat Facebook da jetzt eine Kooperation mit PayPal geplant und die wollen Peer-to-Peer-Payments kostenlos, das war irgendwie das Stichwort, wo ich dann bei der Pressemitteilung, die ist so 3, 4, 5 Monate alt, steht in unserem Linkbunker, ist die irgendwo mit drin.
Ist natürlich also es gibt auch andere Systeme wie Moneybookers, Skrill, wo man auch eine E-Mail-Adresse sozusagen Geld schicken kann. Aber die Quintessenz von so einem System ist im Prinzip, dass du als Systembetreiber und PayPal hat da eben eine gewisse Marktmacht, das Geld vom Nutzer irgendwann auch eingezahlt bekommst, damit er das weiterreichen kann. Und mit dem Geld kannst du natürlich arbeiten, weil du zahlst deinem Kunden da keine Zinsen oder sonst irgendwas, sondern ja, im Gegenteil, kriegst du noch für irgendwelche Zahlungen, die außerhalb des Peer-to-Peer-Systems macht, Gebühren.
Aber warte mal, ich möchte mal kurz zusammenfassen. Also Facebook bietet möglicherweise das kostenlos an, dass wir da Geld sozusagen untereinander hin und her schieben und ein Geschäftsmodell für solche Anbieter könnte sein, dass sie quasi Geld durch die Zinsen machen von dem Geld, was rumliegt.
Das Geld durch die Zinsen machen. Sie kriegen einfach dadurch, dass bei ihnen eine unglaubliche Menge an Geld liegt, können sie mit dem Geld wirtschaften. Das sehen wir auch jetzt bei eBay, die das jetzt verpflichtend machen wollen, dass man Transaktionen nicht mehr direkt abwickelt, also nicht mehr bei einer Banküberweisung, wenn man was versteigert hat, sondern dass man das Geld eBay überweist und dass die das weiter überweisen an den Verkäufer. Und das führt natürlich dazu, dass von heute auf morgen da hunderte von Millionen auf eBay-Konten rumliegen. Und da bin ich noch gespannt,
wie schnell das Geld an die Händler weitergeht.
Wie da die Wertstellungstage sind, ob das nicht wirklich ein cleveres Scheme ist, um an einen großen Batzen an Geld, den man quasi...
Reicht ja wahrscheinlich, wenn das irgendwie ein paar Stunden da rumliegt bei eBay, oder?
Ja, es gibt doch mehr tageweise. Ich weiß es nicht.
Aber, je länger, desto besser. Also es reichen auch Stunden, also in Zeiten von Pikosekunden-Trading. Also es gibt tatsächlich Online-Finanztrader, die kaufen sich ihre Plätze im Rechenzentrum nach der Länge des Kabels zwischen ihrem Server und dem Anschluss an den Server von der Börse, weil je kürzer das Kabel ist, desto schneller können sie handeln. Und es geht tatsächlich um Mikrosekunden teilweise, wenn es um Finanztransaktionen geht. Also das System ist an der Stelle definitiv gerade extrem, und was extrem ist, ist meistens krank, ohne das jetzt irgendwie so öffentlich gesagt haben zu wollen. Und da wird Geld sehr, sehr schnell hin und her gejagt. Das heißt, wenn ich auch nur das Geld 5 Sekunden auf meinem Konto habe, kann ich in den 5 Sekunden bereits 50 Transaktionen mit diesem Geld machen. Und 50 Transaktionen können mir bei einem durchschnittlichen Transaktionsgewinn vielleicht von 0,3% dann schon wieder eine ganze Menge Geld einbringen. Da es in Deutschland ja oder weltweit keine Transaktionssteuer für solche Geldgeschäfte an den Börsen geben wird, wird das auch noch ein Weilchen existieren.
Jetzt haben wir in der Vorbereitung zu dieser Sendung, ist mir gerade aufgefallen, ist noch ein Wort gefallen, was wir noch gar nicht berücksichtigt haben. Das ist die Haftungsumkehr oder so ähnlich hieß das. Also derzeit ist es ja, oder beziehungsweise wir sind es so gewohnt, wenn bei so Geldgeschäften oder Überweisungen was schief geht, dann steht die Bank dafür gerade.
Kommen wir aber gleich wieder zum Kreditkartending. Jetzt wollen wir noch irgendwas zu dem anderen Thema, weil das mit der Haftungsumkehr ist tatsächlich was uns da akut ins Haus steht.
Ah ja. Okay, also dann, ich würde es gerne noch mal wenigstens kurz erwähnt haben, und wir haben nur noch 10 Minuten. Aber wenn wir noch bei dem anderen was vergessen haben, bitte.
Weiß ich nicht. Also vielleicht noch zu sagen, es gab früher noch sowas wie E-Gold.
Genau, da wollte ich auch gerade hin.
Ja, sag doch mal 2 Worte zu E-Gold, ich sammle meine Gedanken zu.
E-Gold war lustig im Sinne von, es war sozusagen also mal wieder Geld gegen Gold, also so wie es früher war, ein Schein, und wenn ich da hingehe und dann meinen Schein auf den Tisch lege, dann kriege ich dafür eine bestimmte Menge Goldes. Das war das Geschäftsmodell dieser Firma, und man konnte dort virtuell das Gold kaufen, das die Firma dann da irgendwo auch eingelagert hat, und die haben einem das garantiert, dass sie einem das rausgeben. Man konnte denen auch Gold schicken, und dann haben sie einem den Wert entsprechend gutgestellt. Das war auf so einer hübschen kleinen Karibikinsel, in der Nähe ich mal durch Zufall gesegelt bin, recht hübsch da. Unabhängig davon war das so beim, sagen wir mal, größer an, sagen wir mal, Schwarzgeldgeschäften interessierten Organisationen tatsächlich, hat das Interesse geweckt, und die wollten damit größere Geldmengen übertragen. Mhm. Und haben sich das auch überlegt, und hätte man eigentlich damals nur raten müssen, Leute, wenn das CIA nicht gegründet hat, kurz nachdem sie Facebook gegründet haben, was dann? Also ein paar Leute haben damit Geld verhandelt, und ganz überraschend hat dann E-Gold dann auch seinen Hauptsitz irgendwie nach Kalifornien verlegt, und es kam irgendwie mehr oder weniger inoffiziell raus, dass einige Mitarbeiter von E-Gold irgendwie auch noch ein zweites Gehalt kriegen von einer amerikanischen Organisation, und damit war die Sache dann auch geklärt. E-Gold ist jetzt tot, das Vertrauen war weg. Das ist halt immer das Problem, wenn ich mit solchen Systemen im Internet agiere. Und was an der Stelle, gerade weil wir es jetzt nur noch ein paar Minuten haben, das noch kurz erwähnt. Das heißt, es werden Geschäftsmodelle, Geldsysteme gegründet von privaten Firmen, die nicht in hoheitlicher Kontrolle der Staaten liegen. Das heißt, was Stevenson irgendwie in den 80ern...
Wir legen da mal Gold in den Schrank und ist gut.
Ja. Das Gold hatten sie tatsächlich, bloß dass sie halt nebenbei auch noch immer irgendwie ein Foto von dem Gold irgendwie an irgendwelche Leute auf dem Festland geschickt haben. Also das Geschäftsmodell war so, es gibt da auch noch einen Scheich, der will das auch machen. Ach nee, das mit dem Scheich, das stammt tatsächlich aus Cryptonomiken, Nils Stevenson. Also alles, was man in die Richtung sagen kann, liest Stevenson, liest Werner Winch, weil da sind die Sachen tatsächlich gut vorhergesagt worden. Inklusive des Betrugs, den die E-Gold-Firma dann hinterher an den Kunden begangen hat. Selbst die ist im Kryptonomiken schon vorhergesagt. Also so viel zum Thema lustige Systeme, wo man hier Geld einzahlt, so Western Union etc. Das kann man ja nicht als Internetgeld sehen, obwohl die auch intern elektronisch handhaben. Da ist die Frage, was fällt da rein? Also was man auf jeden Fall noch mit erwähnen sollte, weil das gerade eine der großen Revolutionen im Bankensystem ist und weil es auch alles elektronisch läuft, ist, die Wiege der Menschheit hat was Neues erfunden, nämlich das Handybanking. Also es hat angefangen mit einer Bank, die Micro-Lending, also sprich Mini-Kredite an Farmer gegeben haben. Also wirklich ein Kredit für eine Schubkarre. Da konnte man denen irgendwie eine SMS schicken und sagen, ich bin der sowieso und ich brauche eine Schubkarre, dann kann ich mehr Reis anbauen und dann geht es meiner Familie besser und meine Kinder müssen nicht mehr hungern. Und die haben dann das Geld für die Schubkarre überwiesen, haben sich die Telefonnummer von den Menschen gemerkt und dann hat er angefangen, jeden Monat irgendwie 3 Reiskörner abzuzahlen, und über 3 Jahre hat er die Schubkarre wieder finanziert und natürlich 3-mal repariert und Das hat relativ gut funktioniert. Das war ein Riesenerfolg für die Entwicklungshilfe. Und aus diesem Schema hat sich jetzt mittlerweile zusammen halt auch so mit Telefonguthabenkarten ein komplettes eigenes Banking-System entwickelt, wo die Leute in kleinen Fischerdörfern, wo es echt nichts gibt, außer so einer älteren Dame, die mit ihrem Handy da sitzt und darauf wartet, dass jemand kommt, und meistens ist da mittlerweile sogar eine Schlange, der gibt den Menschen Cash, die tippt in ihr Handy ein, Herr sowieso, Handynummer sowieso, hat mir gerade gegeben 3000 Yuan oder wie auch immer das da heißt.
Ja, oder generell die Verrechnung von Beträgen über Prepaid-Kartenguthaben, also Konten.
Das war der Vorläufer.
Afrika, jetzt ist in Ländern wie Indien haben die Leute halt hauptsächlich Prepaid-Karten, und da gab es die Möglichkeit, zwischen den Kartenkonten der einzelnen Prepaid-Karten Geld hin und her zu buchen. Das hat in letzter Konsequenz dann in Indien dazu geführt, dass alle Prepaid-Karten für Mobiltelefone, also wirklich zum Telefonieren, das war so dasselbe Konto wie irgendwie das Telefonieguthaben, dass die alle registriert werden mussten. Also man musste dann Ausweis und so weiter und wirklich Registrierung. Sie haben da sehr viele Karten abgeschaltet nach der Deadline, die nicht registriert waren, weil natürlich der Staat auch wieder auf den Geldtransfer da seine Finger drauf bekommen wollte. Also da
auch wieder die Kontrolle und Überwachung
regulieren. Ist, genau.
Das ist halt bei diesen neuen Banking-System, bei diesem Handy-Banking, das sich da ergeben hat, sozusagen mit kaum ausgebildeten Leuten, die einfach da sitzen, mit dem Handy Geld annehmen, jemand sagen, ich habe jetzt das Geld, und ein paar Sekunden später kann der per SMS dann tatsächlich das Geld an jemand anders wieder in kleineren Stückelungen wieder weitergeben. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wenn ich Geld in einem Betrag X kriege, dass ich das wieder stückeln kann in kleinere Beträge und dann diese kleineren Beträge weitergeben kann. Deswegen ist man ja mal vom Tauschhandel mit ganzen Kühen abgekommen.
Ja. Hier haben Sie eine Hufe. So, jetzt noch kurz, bevor Flo Heiler kommt und euch im Nightflight mit Punkmusik bewirft, würde ich gerne nochmal mit dem Haftungsumkehr?
Die Beweislastumkehr.
Die Beweislastumkehr bei der Haftung, genau.
Da sind wir jetzt tatsächlich wieder bei den Kreditkarten, nämlich das heiße Neue, was jetzt kommt, ist Mastercard 3D Secure, und ich weiß nicht, wie das Produkt von Visa heißt. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Du bekommst nicht mehr nur die Nummer, die hinten und vorne auf deiner Karte draufsteht, wobei die hinten auf der Karte nicht gespeichert werden darf und die vorne und so weiter, sondern du bekommst, wie auf einer schlechten Phishing-Website, die versucht, irgendwelche Daten von dir abzuziehen, eine Einblendung, dass du da dich doch bitte anmelden sollst.
Wo jetzt? Auf dem Automaten?
Bei einer Online-Bezahlung. Also du kriegst ein Kreditkarten-Dingens rein, deine CVV, und dann kriegst du nochmal ein Pop-up oder ein iFrame mit etwas, was so tut, als wäre es deine Banken-Website, wo du dir auch nicht so richtig sicher sein kannst. Ist das jetzt? Also sieht auf jeden Fall rein von der Psychologie her, kommt das halt schon einer Phishing-Website, die irgendwelche Account-Daten abziehen möchte, sehr ähnlich. Und da musst du dich halt dann nochmal authentifizieren mit Benutzername, Passwort oder so. Und das Bemerkenswerte daran ist nicht, dass sie irgendwie ein Sicherheitsmerkmal einführen, was so aussieht wie eine Phishing-Website, sondern dass im gleichen Schritt in den Geschäftsbedingungen zu der Karte die Beweislast umgekehrt wird. Bisher kannst du zu deinem Kreditkartendienst hingehen und sagen, irgendwie hier, die Karte da habe ich nicht verwendet, weiß ich nicht, kann ich nicht zuordnen, mach mal Chargeback bitte. Bei dieser 3D-Secure-Geschichte ist es halt so, dass der Nachweis, dass du das nicht warst, weil das ist jetzt ja viel sicherer, den Nachweis musst du erbringen. So, du kannst da jetzt nicht einfach sagen, nee, das war ich nicht, da hat irgendjemand im Internet meine Daten geklaut, und da können wir uns genau ausrechnen, was passiert, weil diese Seite ist genauso eine Seite, wo man seine Daten eingibt, und ob ich jetzt meine Kreditkartennummer eingebe oder meine Kreditkartennummer, einen Benutzernamen und ein Passwort, ist am Ende des Tages für den Angreifer kein großer Unterschied.
Ist das zum ersten Mal versucht worden, also diese Beweislastumkehr auf den Kunden abzuwälzen?
Das ist...
Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass also gerade so jemand wie die Bankindustrie das schon mal häufiger probiert hat.
Also gerade EC-Karten haben eine schöne Historie von Beweisen. Doch mal, dass der PIN-Brief echt nicht geöffnet war. Und gerade EC-Karten haben da die schöne Historie. Da gab es dann auch so Fälle, wo eine Oma den PIN-Brief tatsächlich irgendwie ungeöffnet zu Hause hatte und ihn dann vorlegen konnte. Irgendwie so seltsame Vorfälle sind aber auch alle schon größer 10 Jahre her.
Ja, also es ist im Prinzip tatsächlich vergleichbar mit der PIN-Geschichte. Also in dem Moment, wo du eine PIN an dem Terminal verwendest, ist ja auch die Haftungsumkehr, also EMV bei ja, Karte und online an der Stelle, also Karte in Terminal reinschieben, PIN eingeben, bist du auch in der Nachweispflicht,
okay,
dass du das an der Stelle nicht aber warst, dass du da deine PIN aufgehoben hast und so weiter. Das ist da natürlich nochmal was anderes. Weil ja, so ein Terminal, ja, natürlich gibt es da Sicherheitsschwankungen, natürlich gibt es irgendwie ja, den einen oder anderen Fall, wo es so ein Terminal gegeben hat, das kein echtes war, sondern die Daten mitgeschrieben und an das echte weitergereicht hat und so weiter. Aber bei der Online-Verwendung ist halt das Risikopotenzial um ein Vielfaches höher, weil ja, Sicherheit auf Computern ist halt einfach nicht gegeben. So. Ist halt so. Muss man sagen,
ein schönes
Großteil
Schlusswort,
der Fälle der Computer da draußen. Ich würde auf dem Computer, den meine Eltern haben, meine Daten nicht eingeben wollen, weil ich nicht weiß, was die alle anklicken. Und selbst meinem Notebook vertraue ich nur, also
so weit, wie du es schmeißen kannst?
Nicht so weit, wie ich schmeiße, aber man hat halt schon ein schlechtes Gefühl dabei, wenn man weiß, okay, das ist jetzt nicht mehr so eine Transaktion, wo ich sagen kann, bisher verwende ich meine Kreditkarte super gerne im Internet und gar kein Problem und tralala, bisher auch zum Glück noch nichts passiert, aber ich weiß, wenn irgendwas passiert, kann ich einen Chargeback machen und sagen, war nicht, weil dit und dit. Aber ja, mit Verified by Visa heißt das eine und 3D Secure ist das Ganze eben umgedreht und da bin ich dann halt wirklich in der Bredouille, wenn meine Kartendaten und das Benutzernamen-Passwort wegkommt.
Aber das wird natürlich nie passieren. Ich muss sagen, ich fand die Sendung heute ein bisschen frustrierend, denn ich habe vor allem zwei Sachen gelernt. A, es wird immer schlimmer für mich als Kunden. Möglicherweise muss ich demnächst noch beweisen, dass ich nicht Schindluder mit meiner Karte getrieben habe. Und B, sozusagen, also eine echte digitale Ablösung des Bargelds ist derzeit nicht am Horizont zu sehen, vor allem, weil es da keine wirtschaftlichen Interessen gibt. Falls ihr eine Idee habt, wie man das umsetzen kann, schreibt mir gerne eine Mail. Pluto Nibbler, vielen Dank fürs Dabeisein. Und fürs.
Darf noch eine Anekdote loswerden?
Alter, wenn der Flo jetzt reinkommt und dich vom Stuhl schubst, dann habe ich dich vorher gewarnt.
Bezahlterminals, modifizierte Bezahlterminals, also da gab es tatsächlich eine Serie, die von Abwerk aus China kam, die modifiziert waren. Und zwar so, dass sie, also dass selbst der Händler das nicht wusste. Und die Daten über ein GSM-Modul nach Hause geschickt haben, also die Kartendaten und die PIN und so weiter, gemerkt hat man es dann durch Wiegen. Und seitdem ja, wird halt alles auf die Goldwaage gelegt.
Sozusagen. Also Leute, wiegt eure Kartenlesegeräte.
Großflächige Nachwiegeaktionen von Kartenterminals.
Sollte man immer mal machen, sein Kartenterminal wiegen. Außerdem, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many 40s they smoke and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling. Unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy-ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see a delicious this track. Online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt-style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website! My future girlfriend, this is what I sound like. Photosending, upping it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gonna do when it's
time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons, unfadable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation, that seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a B-thang, boing, kang, pong, jump, ping. 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, forget I'm in your extended network. Biatch.
XO 2000. Blah.